und herzlich willkommen zu Ausgabe 408 des Nur der FCM Podcasts, eurem Menschen an die Wandnagel und Stammtischniveau Podcast zum ersten FC Magdeburg. Wir sind zurück aus unserem Urlaub, aus unserer Urlaubspause gleich zu Beginn der Saison. Haben einen Sieg im Gepäck. Also nicht wir, sondern der 1. FC Magdeburg hat am Wochenende gewonnen. Das ist schön. Wir werden also über den Erfolg in Osnabrück sprechen, aber auch nicht umhinkommen, über das erste Saisonspiel des 1. FC Magdeburg gegen Braunschweig sprechen zu müssen. Dann steht jetzt der Pokal an. Da gucken wir auch mal ein bisschen auf den kommenden Gegner. Und naja, grooven uns langsam wieder so ein in die Saison und haben heute auch unsere regulären Kategorien wieder gefüllt und sind zu zweit und den Kollegen habt ihr gerade schon gehört. Hallo Thomas, grüß dich.
Guten Hallo.
Ja, guten Hallo. Das setzt doch einen ganz guten Ton für die Folge. Das ist okay. Was hat denn deine Verwunderung ausgelöst eben?
Na, dass du das so, also ich habe mich da nicht angesprochen gefühlt. Ich hab mir nur so gedacht, also ich finde schon ein bisschen anmaßen, sich so gegenüber Daniel und Guido zu äußern.
Ja, siehst du, ich habe das gleich wieder hochgezogen. Das muss jetzt,
also deswegen,
jetzt musst du unsere Hörerinnen und Hörer aber mitnehmen und das auflösen. Ich habe das hier nämlich.
Ja, das musst du auflösen. Du hast mit dem Babel angefangen.
Du kommentierst ja jetzt. Gut, okay, na dann eröffne ich hiermit offiziell die Kategorie FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme und darf kundtun, dass es einen neuen FCM-Podcast gibt, nämlich einen von der Volksstimme. Der heißt rund um Blau-Weiß, wenn ich da richtig informiert bin. Und jetzt musst du mir aber wiederum helfen, Thomas, weil ich glaube, das habe ich nur in einem Screenshot gelesen, den wiederum Kerstin ja, zur Verfügung gestellt hat. Ja, also so bereiten wir uns hier auf Sendung vor. Ihr merkt schon, es ist alles hochprofessionell. Und in diesem Podcast, der Volksstimme, gab es jetzt eine erste Folge. Ich muss zugeben, dass ich sie nicht gehört habe. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das in der Folgenbeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung stand. Oder im Transkript vom Anfang.
Transkript.
Ja, ne, so irgendwie. Also, dass man da nochmal klar machte, also dieser Volksstimme-Podcast ist nun wirklich ein qualitativ hochwertiges Produkt und jetzt nicht so ein, also andere Podcasts nageln ja Leute an die Wand und haben so Stammtischniveau.
Ja, jetzt und da habe ich mir so gedacht, also so ein Urteil gegenüber Daniel und Guido auszusprechen, finde ich schon frech.
Ja, hast du eigentlich recht, ja, stimmt schon.
Das finde ich schon ziemlich anmaßend. Also den beiden, so ein Niveau zu unterstellen. Ja, oder den beiden jungen Kollegen aus der Börde, die da einen Podcast machen, ich finde das sowas von anmaßend, so eine Scheiße zu erzählen. Also schlimm.
Gibt's wirklich nicht, ja, stimmt schon. Na, und dann gibt's doch noch, da habe ich aber auch noch nicht reingehört, es gibt doch noch einen neuen FCM-Podcast, aber so, also halt so ein Fan-Podcast, ne? Den, glaube ich, zwei Brüder machen oder so. Bist du da irgendwie.
Ganz am Rande, jetzt wo du das sagst, ja, aber ist mir jetzt auch noch nicht auch so richtig auf. Ja, genau, ich kann mich da irgendwie an den Link mal erinnern, aber ob da jetzt selber auch noch nicht reingehört.
Nee. Genau. Ja, aber auf jeden Fall cool. Also ich habe das zumindest erstmal, oder ich nehme das ja generell eigentlich sehr positiv und wohlwollend zur Kenntnis und frage mich ja wirklich, jetzt kein Witz, ja, ich frage mich ja seit Jahren, warum wir eigentlich lange Zeit der einzige Fan-Podcast waren zum ersten FC Magdeburg. Weil ja, also ich meine, unsere Fanszene ist ja jetzt nicht klein so und finde es einfach tot, also ich finde, jetzt meine ich total ernst, ich finde das wirklich cool, dass da jetzt offensichtlich inzwischen einfach ein paar mehr Podcasts noch so aufpoppen. Ich finde das eine coole Sache. Also ich glaube, das Internet ist groß genug für ganz, ganz viele Stimmen und Meinungen und so. Und wie gesagt, also the more the merrier, in englisches Blödsinnswort, trage ich mir gleich ein. Und und jetzt mal ganz im Ernst, also den Kollegen von der Volksstimme wünsche ich da, du wirst dich da sicherlich anschließen, auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Format, weil ich finde, ein Podcast macht schon Spaß, ist schon cool. Und den Kollegen, die mutmaßlich diesen potenziell neuen FCM-Podcast machen, den wir noch nie gehört haben, das Gleiche. Ne? Also macht das bitte und macht euer Ding. Und
lasst euch nicht von solchen Sprüchen verunsichern, ja, von wegen, dass man anmaßend sei und dass man Stammtischniveau hat. Also das finde ich, solche Unterstellungen gegenüber solchen Podcasts, die jetzt neu anfangen, finde ich eine Frechheit. Und halt vor allem, wie gesagt, so einem etablierten Podcast wie Daniel und Guido, also furchtbar.
Ja.
Schlimm.
Ja,
aber
ich meine das wirklich ernst. Also macht euer Ding, macht so Sachen. Also bereichert doch die Medienszene rund um den FCM. Ich finde, es kann nicht schaden. Es kann, also Bandbreite an Themen und Meinungen kann doch immer nur cool sein. Genau. Gut, dann haben wir das Thema Podcast an der Stelle schon mal untergebracht. Was auch passierte in den Neuigkeiten, Alexander Aal Holmström hat uns leider verlassen. Er ist jetzt jedenfalls gewechselt und spielt nun hoffentlich, also ich wünsche ihm das wirklich, dass er da auch tatsächlich spielen kann bei Odense BK in Dänemark. Und Ich habe das gelesen und so gedacht, gut für beide Seiten. Großes, großes, großes Missverständnis, wenn ich mich noch dran erinnere, wie damals dieser Transfer irgendwie auch, ich sage das jetzt mal so ein bisschen platt, verkauft wurde. Das gab ja schon, also.
Ja, das ist der Mittelstürmer,
Oder,
den
ne?
haben wir lange, den haben wir lange gesucht, der passt genau in unser Profil.
Naja, dann hat er jetzt im Prinzip, weiß nicht, also die Zeit, die er hier war, ist ja eigentlich, war ja eigentlich jetzt für die Karriere mehr oder weniger wahrscheinlich verloren, weil er wirklich kaum auf den Rasen kam. Schade drum, seine 2 Tore gegen Fürth behalte ich noch in schöner Erinnerung. Ja, und ansonsten alles, also vielen Dank und alles Gute für den weiteren Weg und ich hoffe wirklich sehr, dass er noch ein paar
Ja,
coole
dass er vor
Jahre
allem
als
verletzungsfrei
Profifußballer.
bleibt, jetzt
Genau,
endlich mal. Ja,
genau.
das ist ja eigentlich so, dass der konnte ja hier nie ankommen,
Richtig, ja.
weil er ja nie wirklich mal über einen längeren Zeitraum auch mal fit war und auch mal Spiele machen konnte. Das war ja,
Absolut, ja.
also Schissler kann, glaube ich, eine Zeit fast nicht laufen, ne, bei einem Verein. Also.
Naja, und vor allem, weißt du, dann wechselst du mit 25. Das ist ja auch so, dann näherst du dich ja dann schon eigentlich auch so der Hochphase deiner Karriere wahrscheinlich, also deinem Formhoch im
Ja.
Normalfall. Und dann geht das so in die Hose, ja. Also, das ist schon bitter. Das ist schon echt bitter. Aber gut. Ist jetzt Geschichte, das Kapitel Alexander Ahl Holmström. Dafür hat der FCM nochmal was getan und tatsächlich jetzt, also die Ankündigung kam jetzt, glaube ich, vor 2, 3 Stunden erst oder so, also just heute. Roko Simic, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, vorgestellt, einen im wahrsten Sinne des Wortes, also Neuner, weil er die Nummer 9 einfach trägt, ist ein Stürmer, kommt von Cardiff City leihweise, ne, mit Kaufoption und war, wenn ich das richtig gesehen habe, ich gucke aber
In
gerade parallel
Karlsruhe.
nochmal, na, war der nicht in Münster?
Letzte Saison in Karlsruhe.
Letzte Saison in Karlsruhe, ach, Karlsruhe, wieso habe ich denn Münster auf dem Zettel?
Keine Ahnung.
Hä? Wie komme ich denn auf
Nee, war
Münster?
Karlsruhe.
Komisch. Ja, Karlsruhe, okay, genau. Also in Deutschland auf jeden Fall kein Unbekannter. Ich hatte mal geguckt, ich glaube, der hat doch 32 oder 36 Bundesligaspiele oder so auf seinem Dings. Aber für wen kann er die denn gemacht haben? Ja, das kann ja dann nur österreichische Bundesliga sein. Ja, genau. Ja, ich habe da keine so richtige Meinung zu. Ich nehme mal an, er setzt nimmt den Kaderplatz von Al Holmström einfach ein. Weißt du mehr über ihn oder kannst du ein, zwei Sätze sagen? Ich habe gar keine Ahnung.
Ich habe nur mal so ein bisschen auf das geguckt, was man halt findet. Und ja, also auf jeden Fall Verstärkung, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Weil er hat ein Tor mehr geschossen als Al Holmström letzte Saison.
Okay.
Ja, also er hat 3 Tore gemacht letzte Saison. Also da ist schon eine klare Qualitätssteigerung da im Gegensatz zu Al Holmström. Und von daher bin ich da sehr optimistisch, dass wir da einen guten Mittelstürmer geholt haben.
Ich meine, Laie mit Kaufoption machst du, glaube ich, jetzt erstmal wenig falsch. 22 ist der gute Mann. Und,
Naja, was heißt, machst wenig falsch? Also jetzt mal ernsthaft.
ja.
Wir hatten letzte Saison auch eine Laie auf der Position, wo man wahrscheinlich auch vorher sagt, naja, machst du ja erstmal grundsätzlich nichts falsch. Ich glaube, wir haben mit Bräunig sehr viel falsch gemacht in der letzten Saison. Von daher hoffe ich einfach, dass das nicht auch so eine Nummer wird wie mit Bräunig letztes Jahr. Ja.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt hier gerade mal geguckt. Der hatte 2023 hatte der Bursche einen Marktwert von 10 Millionen. Alter, was
Ja,
geht denn mit?
weil er bei Red Bull Salzburg war,
Ja, Red Bull Salzburg war er 20, ja. Ja,
ja.
gut, aber erstmal ganz herzlich willkommen und ja, verletzungsfrei
Ja, also
erfolgreiche Zeit
ich
erstmal,
meine,
ne?
interessant ist ja, dass das auch ein ganz anderer Stürmertyp ist als Schukowski. Und vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass wir unter Patrick Sander eben auch mal Spiele sehen, wenn es gefordert ist, die auch einen Mittelstürmer auch mal einsetzen können. Also so einen klassischen Mittelstürmer. Groß, kräftig, kopfballstark. Ja, dieses typische Mittelstürmerspiel. Schukowski ist ja in dem Sinne kein klassischer Mittelstürmer. Und das würde natürlich, wenn es funktioniert und wenn Patrick Sander das hinbekommt, dass er dann eben so einen Spieler auch dann eingesetzt bekommt mit einer taktischen Ausrichtung, dann kann das hilfreich sein. Ja, dass du dann auch mal ein anderes Element einfach ins Spiel bringen kannst und eben nicht immer das gleiche spielst über
Klar,
90 Minuten, was man ja
absolut.
unter Herrn, naja, ist auch egal. Ja, okay.
Früher mal gesehen hatte. Ja, also und das meine ich halt mit, machst du jetzt erstmal nichts falsch, also so und ja, mal gucken, was rauskommt und der wird dann sicherlich sozusagen, ja, wie du sagst, eine Alternative sein zu Žukovski. Ja, auf der Spielerseite kann man auch noch vermelden, dass Laurin Ulrich nicht zum FCM zurückkehrt. Das kann man, glaube ich, auch verkünden, beziehungsweise ist es schon verkündet worden, weil der ist doch bei Paderborn vorgestellt worden, oder? Schon. Das
Wer?
ist du. Ulrich, Laurin Ulrich.
Ulrich, ja, der ist jetzt bei Paderborn. Ja.
Ja, also das Thema hat
Hat
sich
in
dann.
Stuttgart verlängert und wurde, ist jetzt ein Jahr nach Paderborn verliehen.
Ich hatte da ja schon noch gehofft, dass wir da auf der Position, also naja, ich
Nee.
hoffe ja immer noch, aber dass wir da auf der Position vielleicht nochmal was machen. So,
Also ich habe
aber.
irgendwie so eine Ahnung gehabt, als Paderborn verkündet hat, dass der Mika Bauer wechselt, dass der weg ist, dass der geht, habe ich irgendwie, ich weiß nicht warum, mein erster Gedanke war, jetzt holen sie Ulrich.
Ja.
Weil der vom Spielertyp auch so ein bisschen wie Bauer, also so in Richtung Mika Bauer geht, das ist genau dann die Position, die ab Paderborn verloren hat. Ja, ein dynamischer zentraler Mittelfeldspieler, das ist genau das, was Paderborn Bauer auch verloren hat. Ja, und das hat einfach, da fiel mir so, ich dachte so, na, ach, jetzt geht er nach Paderborn. Naja, und dann 2 Tage später wurde es dann verkündet. Ja, aber es war ja, also machen wir uns nichts vor. Nach der Saison, die Ulrich letzte Saison bei uns gespielt hat, die war ja über weite Strecken wirklich auch gut.
Ja.
Also, wer da wirklich geglaubt hat, dass der hier nochmal zurückkommt, Entschuldigung, aber bitte nicht falsch verstehen, aber nee, also das war, also ich habe für mich von Anfang an gesagt, wenn der von Stuttgart nochmal weggeht, dann geht der in die Bundesliga. Dann geht der nicht nochmal in die zweite Liga. Dann verleihen die den in die Bundesliga, weil der soll sich ja entwickeln und nochmal ein Jahr zweite Liga, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll gewesen wäre. Und jetzt sieht man es ja halt, das an Paderborn und ja.
Genau, das haben wir ja letzte Saison auch ein paar Mal hier schon erwähnt im Podcast, dass wir da auch von ausgehen, dass der nächste Saison auf jeden Fall Bundesliga spielt und so kam es, also kam es jetzt eben auch. Schade für uns. Ich habe,
Ja, natürlich, keine Frage.
also mein Bauch sagt mir schon, dass wir da, also dass uns diese Form von Qualität und Spielertyp, dass wir die
Fehlt.
etwas fehlt, also dass die noch fehlt, dass wir da gut dran täten, wenn wir da nochmal was machen könnten in irgendeiner Form. Ne? Gerne auch wieder mit einer Leihe. Also das hat jetzt mit Laurin Ulrich hervorragend funktioniert. Das hat die Saison davor, war doch die Saison davor, ne, mit Levan Bocu ganz gut geklappt.
Ja.
Also da gibt es ja schon immer mal Spieler, die dann funktionieren. Noah Pesch letzte Saison nicht so. Aber das wäre irgendwie cool, wenn da noch was passieren würde. Deadline ist ja 1. September, 20 Uhr. Genau, das hatte ich nämlich auch nochmal rausgesucht, auch weil Per Jäkel jetzt irgendwo zitiert worden ist mit der Aussage, es gäbe keine weiteren Abgänge in dieser Transferperiode. Ich glaube, das ging vielleicht auch und war vielleicht auch ein bisschen eine Reaktion auf dieses Schukowski-Gerücht, was da jetzt irgendwie wieder aufkam. So,
Ja,
also
ja.
das, oder, ne? Also, dass man da vielleicht noch jemanden dazu holt, aber wahrscheinlich, also nach Jäkels Aussage keinen mehr abgibt. So.
Ja, oder das glaube ich erst uneingeschränkt, wenn der 2. September ist.
Ja, absolut. Ja.
Also, wir wissen doch, wie blöd das manchmal laufen kann. Das sind noch gut 2 Wochen. Es sind also auch noch 2 Pflichtspiele bis dahin und der komplette Transfermarkt ist noch offen. Da muss ich nur irgendwo einen Spieler verletzen und dann könnte unter anderem könnte durchaus ein Žukowski auch nochmal interessant werden für einen anderen Verein.
Nee,
Also
klar.
da würde ich mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es keine Verkäufe mehr gibt.
Ja, und am Ende des Tages hängt an so einer Aussage auch immer ein Preisschild. So, also ich meine,
Natürlich.
machen wir
Genau
uns noch mal
darauf
nichts,
wollte ich hinaus. Ja,
ey,
klar.
machen wir uns noch nichts vor. Ja, also ich bemühe wieder den ominösen englischen Zweitligisten, aber wenn da jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, hier, wir geben euch 5 Mille oder 10 für Żukowski, ja, da hat er noch gar nicht zu Ende gesprochen, da hast du schon gesagt, alles klar. Also das muss er dann machen. Einfach. Wahrscheinlich. Aber gucken wir mal. Ja, genau, 2,5 Wochen sind es. Nee, 1,5 Wochen sind es, glaube ich, noch. Warte
Naja,
mal.
10 Tage, 11,
Oder
warte mal,
11.
12, 13 Tage noch.
Ja, also
Also
fast 2 Wochen.
knapp 2 Wochen,
Ja,
ja.
hast du recht. Wie konnte ich deine kalendarische Weisheit in Zweifel ziehen? Nicht so? Genau. Aber das ist auf jeden Fall, kam mir jetzt hier noch.
Kalendarische Weisheit.
Ja, ich weiß nicht. Heute purzeln wieder Sachen aus mir raus. Ich weiß mal noch nicht. Niveauvoller wird es wahrscheinlich heute nicht mehr.
Na bitte.
Ja, also eigentlich alles wie immer. Genau. Ansonsten kann ich noch verkünden bei den Neuigkeiten, dass wohl die Anzahl der verkauften Dauerkarten leicht rückläufig war zu jetzt dieser Saison. Da gab es auf jeden Fall einen Text bei Magdeburg Blau-Weiß dazu. Trotzdem bewegen wir uns da immer noch auf einem stattlichen Niveau, glaube ich. Ich mache mal kurz den Text auf. Das ist von Nico Escher. Hat er das hier über. Ah, wo ist das denn? Das steht natürlich wieder im Fließtext. Genau, 14.800 Dauerkarten hat der FCM
Ja,
an die
es war noch weniger, glaube ich, ja.
Frau gebracht, genau, und es waren na,
Ja.
150 weniger als letzte Saison.
Naja,
Nee, stimmt nicht.
das
Entschuldige
war.
bitte, entschuldige bitte. Gar nicht, gar nicht. Entschuldige, ich muss alles zurücknehmen und behaupte das Gegenteil. Ich lese das jetzt einfach vor, dann kann ich wenig falsch machen. Beachtliche 14.800 Dauerkarten brachte der erste FCM zuletzt an den Fan, wie Magdeburg Blau-Weiß in Erfahrung gebracht hat, eine stolze Zahl und gleichzeitig so wenig wie seit Jahren nicht. In der ausgelaufenen Saison verkaufte der Club 15.650 Dauerkarten, also es sind schon
Ja,
fast
ist
1.000
ja.
mehr. In der Spielzeit davor waren es 14.950 und davor dann halt 14.300. Ja, aber trotzdem, also ist
Ja,
doch ein.
jammern auf sehr hohem Niveau.
Ja, ist halt eine Nachricht, ne? Also irgendwas müssen die Medien ja dann entsprechend auch schreiben. Haben es jetzt hier verkündet, mache jeder draus, was er
Und
oder sie will.
nach so einer Saison ist das auch nicht keine große Überraschung, finde ich. Also,
Ja. Ja, ich finde das halt für die, also bei uns sozusagen in der Region vorhandene Kaufkraft auch einfach noch eine, also finde ich einen guten Wert. 14.800 ist doch
Finde ich
super.
auch, ja.
Also, und genau wie du sagst, das hat der Gründe, so werden wahrscheinlich.
Andere Vereine in der Liga haben einen Stall und das ist nur ein bisschen größer als das, was sie an Dauerkarten verkauft haben.
So
Also,
ist es, so ist es.
ja, von daher.
Genau. Müssen wir uns da, glaube ich, an der Stelle nicht verstecken.
Nee,
Verstecken müssen wir
überhaupt
sowieso
nicht.
nicht. Das waren meine Punkte. Wenn du jetzt keine weiteren hast, dann würde ich ganz feierlich den Ball zu dir rollen mit der
Jetzt kannst du mal.
Verkündung, der ultimativen,
Oh
viel zu
Gott.
frühen Hörerinnen und Hörer und Podcast-Crew-Abschlusstabelle der Saison 2026-2027. Ich kenne sie nicht, also volle Transparenz. Ich habe keine Ahnung, was du da ausgewertet hast. Ich habe dir ja einfach nur fleißig die Mails weitergeleitet.
Ja.
Möchte mich an der Stelle aber auf jeden Fall, machst du es bestimmt auch gleich nochmal, aber bei allen bedanken, die was eingeschickt haben. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, wie
Jo.
viel Zuschriften es waren.
Auf jeden
Aber
Fall.
Thomas, hau raus, du bist dran,
Also
dein
ich hatte,
Part.
also meine Hoffnung war ja, dass wir so 20 plus X kriegen. Die ist erfüllt.
Cool.
Also wir haben tatsächlich über 20 Einsendungen bekommen. Also ich kann so sagen, wir haben 28 Tipps bekommen. Schön. Hat man so ein bisschen auch wirklich eine kleine Datenbasis, sage ich mal. Ja. Wie habe ich es gemacht? Also ich habe es so gemacht, ich hab mir den Spaß gemacht und habe es dann nochmal ein bisschen unterteilt. Also ich habe unsere drei Tipps genommen und habe da dann nochmal den Podcast-Wert genommen, habe dann eine Tabelle gemacht, alle, also Discord und Hörer, also alles, was wir eingesendet bekommen haben, einmal aus Discord auf Discord-Seite, einmal auf Hörerseite, habe dann nochmal Discord und Hörer einzeln ausgewertet und dann nochmal insgesamt.
Jetzt hast du mich irgendwo, glaube beim zweiten Satz schon verloren. Aber das wird alles legit sein. Also, ja.
Also ich habe deine, meine, Kerstins, dann eine Podcast, also eine Tabelle von uns dreien nochmal im Durchschnitt dann.
Ah,
Dann
okay.
habe ich eine Tabelle Discord und Hörer zusammen. Dann habe ich Discord einzeln, Hörer einzeln und dann nochmal alles zusammen.
Genau.
Also
Und
Podcast, Discord, Hörer und Gesamt.
okay,
So.
und wir lösen jetzt auf Gesamt, ja, richtig?
Ja, alles.
Ach
Alles. Geht doch
so, na,
schnell.
ich habe mir jetzt hier in unserer Saisonvorschau-Tabelle, die wir ja noch haben, habe ich mir jetzt einfach nur eine Spalte
Das ist nicht
reingepflanzt und da
schlimm,
steht jetzt.
da kannst du die Gesamttabelle dann eintragen. Ich wollte es nur mal vortragen,
Ach so.
wie es dann, weil es ist schon interessant. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich interessant, wenn man da mal drauf guckt. Also um da mal zwei, drei Sachen vielleicht zu sagen, ohne da jetzt in die Tiefe gehen zu wollen. Aber es ist schon spannend. Also die Discord, also die Leute, die wir aus dem, also, boah, Alter, die Tipps, die wir aus dem Discord bekommen haben, sehen Wolfsburg mit großem Abstand vorne. Also da haben wir alle, also da werden alle, die über Discord eingesendet haben, tippen Wolfsburg auf Platz 1, außer ein Tipp, der sagt Platz 3.
Okay.
Und bei den Hörern, also was jetzt außerhalb von Discord war, da haben wir tatsächlich Heidenheim auf der 1.
Na, diese und da kann ich wieder, dann muss ich sagen, also die Leute, die im Discord unterwegs sind und unsere Hörerinnen und Hörer haben einfach Ahnung, weil Platz 1 hatte ich ja auch, Heidenheim, und Platz 3 hatte ich auch Wolfsburg. Also alles richtig gemacht.
Aber
Vielen
Heidenheim,
Dank.
habe ich gerade gesagt, sind die Hörer, ja, nicht Discord. Hast mir gerade nicht zugehört. Discord hat Wolfsburg auf Platz 1 in der Endtabelle.
Na, aber irgendjemand hat doch auch Heidenheim auf 1 und irgendjemand hat doch auch was auf 3. Im Discord hat doch einer Wolfsburg auf 3 getippt.
Ja, einer, genau, ja.
Ja, be
Und der
beste
hat,
Mann oder beste Frau.
ja,
So.
genau, und der hat aber, derjenige hat aber auch Bochum auf Platz 1 getippt und nicht Heidenheim.
Na, alles klar, ich habe keine Ahnung. Ich habe dir tatsächlich
Ist
nicht
ja,
richtig zugehört
nee,
und
nee,
es tut mir leid.
ist ja auch nicht, ist ja auch kein Problem. Nee, also dann vielleicht auch nochmal ganz interessant. Also es ist wirklich, also Wolfsburg hat tatsächlich, ich habe das so gemacht, ich habe die Platzierung genommen, habe sie zusammengerechnet und habe dann davon den Durchschnitt gebildet. Und da ist Wolfsburg am Ende dann insgesamt wirklich bei einem Durchschnitt von 1,63 gelandet. Das ist schon krass. Also da siehst du eben wirklich viele, viele auf Platz 1 getippt. Die schlechteste Platzierung bei Wolfsburg in den Tipps ist tatsächlich Platz 4. Bei Heidenheim ist die schlechteste Platzierung in den Tipps Platz 12. Dann gehe ich mal, können wir mal bei uns gucken. Schlechteste Platzierung ist Platz 17. Also jemand hat sie auch auf Platz 17 getippt, den FCM auf Platz 17 getippt. Ich dachte schon, ich bin der Schlechteste mit 16, aber nein. Tatsächlich auch noch jemand auf 17 und zweimal wurde der FCM auf Platz 3 getippt.
Wow, okay, wow, krass.
Ja, so, ja, dann können wir jetzt, ich würde sagen, dann gucken wir jetzt einfach mal. Also,
Machst
Discord
du,
und Hörer
ja,
gemeinsam
ja. Ich
haben
muss noch mal,
getippt.
ganz kurz, ich muss noch mal eine Verfahrensfrage stellen. Welche
Ja.
Tabelle schreibe ich jetzt nachher als vierte
Die
Spalte in
gesamte,
unsere Tabelle?
die am Ende kommt.
Alles klar, okay. Gut.
Nee, Discord-Hörer, die ich dir jetzt sage, gesamt, da sind wir ja mit drin. Die ich dir jetzt sage, die schreibst du auf. Die ich dir jetzt sage, das ist unsere Discord-Hörer-Tabelle.
Alles klar.
Tabelle, die wir da dann insgesamt haben. Also auf
Genau,
1.
genau. Und dann machen wir aber noch eine, sorry, das nervt jetzt ein bisschen die Hörerinnen und
Nö,
Hörer,
ist
aber
nicht schlimm.
dann braucht es ja noch eine ultimative Abschlusstabelle, die alles integriert. Also mache ich jetzt
Genau,
nur eine,
wo alles drin ist. Ja,
ja, dann mache ich
genau.
jetzt hier nur eine letzte Spalte. Alles klar. Na dann schieß los, ich tippe.
Also Discord-Hörer tippen auf 1 Wolfsburg, auf 2 Heidenheim, auf 3 Hannover, 4 St. Pauli, 5 Bochum, 6 Kiel, 7 Nürnberg,
Nürnberg, okay.
8 Kaiserslautern, 9 der FCM, 10 Dresden,
Dresden, ja.
11 Darmstadt, 12 Karlsruhe, 13 Berlin,
Also Hertha, okay.
14 Braunschweig, 15 Bielefeld, 16 Fürth, 17 Cottbus und 18 Osnabrück.
Osnabrück, alles klar. Okay, cool. Da haben wir,
Das.
da sind wir, also du und ich, haben mit den Hörerinnen und Hörern gleich Platz 7 Nürnberg und Platz 8 Kaiserslautern tatsächlich, wenn ich das hier richtig, ganz schnell richtig sehe. Da sind wir, also überschneiden wir uns. Genau. Okay.
Ja, so, und dann Discord-Hörer, das kann ich ja mal schnell vorlesen. Also nur Discord hat getippt, das brauchst du ja nicht mitschreiben. Wolfsburg, Hannover, St. Pauli, Heidenheim, Bochum, Lautern, Kiel, Nürnberg, Karlsruhe, Berlin, Dresden, Darmstadt, Magdeburg, Braunschweig, Bielefeld und die Absteiger wären in dem Fall Cottbus, Fürth und Osnabrück. Bei den Hörern ist es, wie gesagt, Heidenheim auf 1, dann Wolfsburg, Bochum, St. Pauli, Hannover, Nürnberg, Kiel, Kaiserslautern, Dresden, Magdeburg, Karlsruhe, Darmstadt, Berlin, Braunschweig, Fürth, Cottbus, Bielefeld und Osnabrück. So, und jetzt kommt die Gesamttabelle, also da, wo
Genau.
wir alle drin sind.
Ich bin bereit.
Also, 1 Wolfsburg. Also die wird sich nicht, oder warte mal, die kannst du kopieren, ich sag dir nur die Änderungen, weil die unterscheidet sich nicht groß. Die erste Änderung ist auf Platz 6, da ist Nürnberg,
Warte mal, ich muss es
anstelle von
doch.
Kiel.
Ja, also
Na, ich kann es nicht,
St. Pauli
ich kann es ja,
4, 5
genau, Bochum
Bochum,
5,
dann
Bochum
6,
5, 6
6.
Nürnberg, dann machen wir es doch so.
Ja, besser.
7 Kaiserslautern,
Kaiserslautern, jo.
8 Kiel, 9 Darmstadt,
Ups, warte, jetzt bin ich verrutscht. Darmstadt, jo.
10 Dresden, 11 FCM, 12 Bochum, Entschuldigung, Karlsruhe, 12 Karlsruhe, dann haben wir 13 Berlin, 14 Braunschweig, 15 Bielefeld, 16 Fürth, 17 Cottbus und 18 Osnabrück.
Fürth,
Das ist die
Cottbus.
Gesamttabelle,
Alles
also wo
klar.
wir alle drin sind.
Ja, dann tut es mir ja für Osnabrück und Cottbus ein bisschen leid, dass sie absteigen müssen, weil das natürlich jetzt die ultimative Tabelle ist, die es werden wird am Ende. Aber cool. Na, das ist doch eigentlich ein relativ eindeutiges Stimmungsbild. Naja, und dann hatten wir ja irgendwie in der letzten Folge auch gesagt, wir haben Aufstiegskandidaten, gesichertes Mittelfeld und Abstiegskandidaten, aber naja. Dann sind die Aufstiegskandidaten halt Wolfsburg, Heidenheim, Hannover, die Abstiegskandidaten Fürth, Cottbus, Osna und alles dazwischen irgendwo. Also so Einheiten wie Kiel, Darmstadt, Dresden und wir, würde ich sagen, gesichertes Mittelfeld. Alle anderen können nach oben oder nach unten noch ein bisschen andocken. Spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie stark die Tabelle nachher abweicht. Du hast natürlich dann auch am Ende der Saison die Aufgabe, dann noch die Abweichungen auszurechnen und das alles hier mathematisch korrekt
Ja,
wiederzugeben. Das
habe ich
wird super.
alles schon geschrieben. Also brauche ich bloß noch einsetzen.
Na, siehst du, sehr cool. Ja,
Tabelle ist fertig.
vielen Dank für deine Mühe und vielen Dank allen, die sich beteiligt haben an dieser kleinen Spielerei. Sorry für das Kuddelmuddel, dass wir das hier live organisieren mussten. Hätten wir auch vielleicht auch im Vorfeld mal absprechen können, aber wenn es einfach wäre, wäre es ja Fußball und insofern ist das schon okay. Cool, nice, fantastisch. Dann würde ich ja fast sagen, dass wir uns dem nächsten Segment widmen können und mal gucken, was die U23 so treibt. Die haben ja aktuell eine ganz illustre Saison, ne? Das sind schon 5 Spieltage durch. Das hat mich ein bisschen, also dann doch
Ja,
ein bisschen überrascht, obwohl es
krass,
eigentlich
ja.
logisch ist, weil du warst ja irgendwie mit deinem Jungen beim ersten Spiel, das war ja noch vor dem Urlaub und so. Und es ist echt, also vieles dabei, ne? Also 5 Spiele, 2 Siege, ein Unentschieden, 2 Niederlagen, 12 zu 10 Tore, 7 Punkte und das macht Platz 8 aktuell. Die U23 gewann das Auftaktspiel gegen Tasmania Berlin, da warst du da. 5 zu 1, da hatten wir drüber geredet. Dann gab es, und das finde ich ein erstaunliches Ergebnis, ein 3-3 bei Lok.
Ja, vor
Auswärts.
allem nach 1-3 Rückstand.
Ah, siehst du. Also schon stark. Dann 0 zu 1 gegen Luckenwalde, das glaube ich keiner so richtig erwartet hat. Da habe ich auch nur im Discord ein paar Sachen gelesen. So, die darauf schließen ließen, dass das jetzt nicht unbedingt die allerbeste Vorstellung war. Dann gab es unter der Woche irgendwie, also an einem Dienstag war das, glaube ich, ein 3-1 zu Hause gegen Babelsberg und dann hat man jetzt zuletzt 1-4 in Cottbus verloren, Quatsch, in Erfurt verloren. Und es geht schön, schön auf und ab. Zu Hause ansatzweise ordentlich, auswärts noch wackelig. Na, und die nächste Partie ist jetzt auch wieder ein Dienstag, 25.08. 19 Uhr geht es dann zu Hause gegen die BSG Chemie Leipzig. Also das wäre doch bestimmt für Menschen, die in Magdeburg und umzu sind und vielleicht Lust haben, 19 Uhr sich noch ein Fußballspiel anzuschauen, wäre das doch ein ganz geiler Termin. Also Dienstag, 25.08. 19 Uhr gegen Chemie. Die bringen ja auch ein, zwei Menschen mit. Das könnte also cool werden. Aber ja, totale Achterbahnfahrt. Und aber hast du das ein bisschen im Blick? Ich habe es nämlich jetzt nicht nochmal recherchiert. Ziehen die das durch mit vor allem Nachwuchs und so? Ja, ne?
Und deswegen ist diese Achterbahnfahrt auch vollkommen normal.
Ja, und auch gut so. Also sollen sie machen.
Ja, und darfst du auch nicht vergessen, also gerade das letzte Spiel jetzt darf man halt auch nicht vergessen, Erfurt hat sich von 5 Spielen 4 gewonnen, ein Unentschieden gespielt. Also die sind halt auch sehr, sehr gut gestartet. Und die sind nicht ohne Grund mit Favorit auf den Aufstieg. Und dass du da dann mit, dass du da dann 4-1, dass du da auch mal 4-1 verlieren kannst, mein Gott.
Ja, na und gerade sozusagen für die Jungs, die jetzt da sich ihre Sporen verdienen sollen, ist das, wie gesagt, wie du sagst, erstmal glaube ich, völlig normal. Alles gut. Zweite Frage, die ich auch nicht recherchiert habe, weil ich es schlicht nicht geschafft habe. Vielleicht hast du es aber auf dem Schirm. Wie ist es denn mit Tjark Ernst? Spielt, ach Quatsch, Tjark Ernst, das war ja Hertha.
Möbius.
Möbius,
Nee.
danke.
Nee, spielt Kamper spielt.
Kamper
Kamper,
spielt, ne?
Kamper? Kamper, ja.
Ah, okay. Na, das ist doof. Der muss spielen. Der Junge muss spielen. Was denn spielen? U23, was soll schiefgehen?
Ja, vielleicht kommt er dann in dieser neuen U21-Liga zum Einsatz, die da die DFL organisiert.
Ach ja, stimmt ja. Da habe ich jetzt gar
Vielleicht.
keine Idee, wann die anfangen.
Nee, das ist auch, das ist tatsächlich kein, du hast ja da in dem Sinne keinen festen Spielplan, so wie das jetzt ist. Das sind ja auch Spiele, die dann vielleicht, also du musst, dadurch, dass es keine Zuschauer gibt, wirst du, kann es auch sein, dass die Spiele, keine Ahnung, also dass jetzt, sagen wir mal jetzt, Magdeburg und Paderborn verabreden sich zu dem Spiel
Ah, okay.
und sagen, halbe Anreise für beide, man trifft sich auch von der Mitte auf dem Sportplatz und spielt dann dieses Spiel.
Verstehe, okay, alles klar.
Also das ist jetzt, da gibt es auch keinen, ich glaube in dem Sinne keinen festen Spielplan, weil da natürlich auch Spieler aus den U23-Mannschaften, denke ich mal, zum Einsatz kommen werden. Da werden Spieler aus den U19-Mannschaften, vielleicht auch aus den U17-Mannschaften zum Einsatz kommen. Und deswegen wirst du da keine festen Spieltermine haben. Das sind dann eher so, ich sag mal so Trainingsspiele unter Wettkampfbedingungen. So kannst du dir das dann vorstellen.
Okay,
Ohne
also,
Zuschauer,
ja,
ja.
also so ein bisschen auf Zuruf quasi, ne?
Ja, genau. Also die sprechen sich dann ab und dann kann es eben auch, wie gesagt, sein, dass man an einem vollkommen neutralen Ort spielt.
Ja, guck an, siehst du? Ah, wieder was gelernt, sehr cool. Okay, ja, und dann haben wir noch nachzureichen, U19 und U17. Und die Frauen machen wir auch noch fix, so im Sinne eines kleinen Ergebnisdienstes. Also die U19 hat ja im Prinzip am zweiten Spieltag ihr erstes Spiel gespielt, am 15.8. Die hatten nämlich am ersten Spieltag in der U19 DFB Nachwuchsliga Vorrunde Gruppe A spielfrei und spielten eben am 15.8. gab es zu Hause ein 2-1 gegen den BAK, also durchaus erfolgreich gestartet in die Saison. Das nächste Spiel ist jetzt am Sonntag um 11 Uhr zu Hause gegen Bremen, SV Werder Bremen. Das liegt ja nicht ganz fern. Und ich habe jetzt hier gefunden, dass Werder zuletzt regelmäßig eine der stärksten A-Jugenden im Norden stellte. Also das ist schon, ja, glaube ich, ein guter Prüfstein. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass wir ausschließlich norddeutsche Mannschaften und den BRK in unserer Gruppe haben. Das ist krass. Also wir spielen, die U19 spielt gegen Werder, gegen Holstein Kiel, gegen den HSV, gegen Hansa Rostock, gegen St. Pauli, na, und halt im BRK. So. Und gelernt habe ich noch, dass in dem, also der Modus folgender ist: die zwei Gruppenbesten plus die sechs besten Gruppendritten kommen wohl in die Meisterrunde. Alle anderen in die Hauptrunde. Und Vorrunde geht wohl bis 6. Dezember. Genau. Also da ging es los. Wo es auch losging, war bei der U17. Die hatten schon am 8.8. ihr erstes Spiel 1 zu 1 gegen Dynamo und das zweite Spiel beim HFC gewonnen mit 3 zu 0 und spielen jetzt ebenfalls am Sonntag gegen Raba Leipzig. Sind Tabellenzweiter mit 4 Punkten aus 2 Spielen und der Vollständigkeit halber sei jetzt hier noch die Staffelzusammensetzung gesagt. Also, das ist eben interessant. Das ist wirklich eine reine Ostgruppe plus Raba. Also plus Fuschel am See und das ist Dynamo Dresden, FCM, Raba, Jena, Cottbus, Chemnitz, der HFC und Aue sind da in der Staffel. Genau. Also keine Ahnung, wie die das sortieren, aber das fand ich interessant, ne? Also dass es sich zwischen U19 und U17 dann ja doch recht stark unterscheidet. Man weiß, woran das liegt. Genau. Ja, und bei den Frauen kann man sagen, dass die jetzt am Sonntag um 14 Uhr gegen Eintracht Leipzig Süd in die Punktspiele starten in der Regionalliga. Und dafür sich aber schon für den DFB-Pokal qualifiziert haben, und zwar mit einem 3 zu 0 bei Holstein Kiel. Ich habe da, ich meine, gestern einen Text gelesen, wo der Trainer der Frauen auch nochmal zu Wort kam, der diesen Erfolg nochmal eingeordnet hat und meinte, das ist schon ein sehr, sehr starkes Ergebnis, bei Kiel zu 0 zu spielen und dann da auch zu gewinnen. Also dafür, ja, herzlichen Glückwunsch und Daumen hoch. Und zugelost wurde den FCM Frauen Union Berlin, die sind Bundesligist. Und ja, werden dann also unsere Frauen fordern. Ich glaube, Ende September ist da die Spielrunde angesetzt, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege, aber eben auch, ja, auch eine schöne, auch ein schöner Name ist doch okay. Und da
Ja,
wünsche
mal nicht Hamburg, ja, zur Abwechslung.
ich mal nicht Hamburg, genau. Und den Frauen dann auf jeden Fall ja, viel Erfolg für den Punktspielstart und für die Saison. Da war man ja letzte Saison doch relativ lange, schwamm man noch da oben noch ein bisschen mit. Mal gucken, wo es die Saison hingeht. Ja, genau. Also das nochmal sozusagen als Ergebnisdienst und dann können wir uns jetzt, weiß jetzt aber noch gar nicht, in welcher Ausführlichkeit wir das eigentlich machen wollen, dem Braunschweig-Spiel widmen. Ich will eigentlich gar nicht, also eigentlich war es so schlimm, dass ich da gar nicht drüber sprechen will, aber da muss ich
Ja,
mal, hilft ja nichts.
können Sie ja relativ kurz machen. Ist ja alles dazu gesagt und
Er war
geschrieben.
scheiße.
So.
So. Oder?
Ja, war große Scheiße. Ja, also das hatte ja phasenweise schon was von Arbeitsverweigerung.
Ja.
Also das war schon, ja, weiß ich nicht. Also was mich an solchen Spielen einfach stört und ich glaube, da geht's vielen so, ist halt einfach, dass man sich dem dann auch so ergibt, ja. Also du liegst schnell 2-0 hinten, kassierst im Prinzip die ersten zwei Tore auf die gleiche Art und Weise, das dritte auch, und du fragst dich dann halt auch in der Situation, will man es nicht korrigieren, kann man es nicht korrigieren, will man nichts ändern, kann man nichts ändern, dann gab es die rote Karte, und da tue ich mich dann auch schwer damit zu sagen, ja, dann war das Spiel vorbei. Also es gibt auch Mannschaften, die lassen sich zu zehnt dann nicht abschießen, sondern die halten dann auch zu zehnt dagegen und hauen dann alles rein, was geht, und lassen sich dann eben nicht noch Dreier einschenken. Dann, und also das hatte schon wirklich was von, das war ja schon nicht mal mehr Slapstick. Also für mich war das wirklich, das hatte was von Arbeitsverweigerung. Also sich da so abschießen zu lassen, so völlig ohne Gegenwehr, das war schon krass. Also das war ein beschissener Auftakt, ein beschissener Auftakt in die Saison. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass von 10 Spielen, wenn die Spiele so laufen, von 10 Spielen würde ich sagen, gewinnt Braunschweig auf jeden Fall 8 oder 9, aber auch nicht in der Höhe. Also man muss natürlich auch dazu sagen, um da auch ein bisschen, ja, versöhnlichere Töne auch anzustimmen, ich glaube schon, dass Braunschweig natürlich auch, die Abschlüsse waren ja alle wirklich gut, ja, und da muss man schon sagen, ob das nochmal so laufen würde, dass die aus den Chancen dann 6 Tore machen, bezweifle ich. Ich glaube, es könnten vielleicht 3 oder 4 werden bei der, ja, Abwehr konnte man das ja nicht nennen, bei dem Hühnerhaufen, der da hinten rumgelaufen ist. Und auch, also nicht nur da hinten, sondern auch im zentralen Mittelfeld. Das war ja unterirdisch, ja, was zentrales Mittelfeld und Abwehr da abgeliefert haben. Und also im Defensivbereich. Offensiv war unser Sturm ja auch Grütze. Also war ja auch gar nichts. Also Quarteng, Ioa waren in dem Spiel vollkommen unsichtbar. Artig und Zhukovski hatten genau eine Szene, das war dann das Tor. Also das war halt einfach von allen ein richtiges Scheißspiel. Punkt.
Genau,
Ja.
genau, genau. Na, ich habe die ganze Zeit und vor allem auch im Nachgang, als dann, naja, ich glaube, in der Übertragung fiel es auch und auch in irgendeinem Text habe ich das dann gelesen, als dann so dieses Argument kam, naja, neu formierte Mannschaft, Neuzugänge in der Startelf und so. Ich musste während des gesamten Spiels an eine Aussage, ich glaube auch von Per Jäkel denken, die so in die Richtung ging, wir sind total froh, dass wir die Mannschaft jetzt sehr, sehr zeitig in der Vorbereitung im Wesentlichen zusammen haben. Und so weiter. Also da hat man sich und auch zu Recht sicherlich ein bisschen für gefeiert. Und daran muss ich die ganze Zeit denken, als ich mir das angeguckt hatte und mir so dachte, da passt ja gar nichts zusammen gerade. Da passt ja nichts. Ja, und ich meine, klar, gibt es eine neue Achse und Hürilein lange verletzt und neue Innenverteidigung. Alles cool, so, aber die sind eben wirklich die ganze Vorbereitung mehr oder weniger zusammen gewesen. So. Und dann, und Quarteng ist jetzt auch ein Spieler, der spielt auch nicht das erste Mal in Magdeburg, kennt da vielleicht noch den einen oder anderen. Das war mir dann auch ein bisschen zu dünn als Erklärung und dachte auch so, boah, ey. Weißt du, da hast du eine Truppe zusammen, dann hast du den ersten Spieltag, es kommt so ein bisschen Euphorie auf schon und dann legst du dir da so ein Ei. Einfach. Also das war
Ja.
irre, das war richtig, richtig krass und irgendwie, also ich habe das ja im Urlaub geguckt mit meinen Kindern auch so ein bisschen zusammen und irgendwann musste ich bloß noch lachen. Also ich konnte das gar nicht mehr ernst nehmen. Weißt du, ich habe das angeguckt und dann irgendwie so, also ich glaube spätestens als wir das vierte Tor kassiert haben, habe ich mir so gedacht, du, alles klar, jetzt wird das zweistellig, das wird schlimm. So.
Ja, aber
Ja.
also ich frage mich da aber auch immer wieder, wo kam diese Euphorie her? Weil man in einem Testspiel, und da müssen wir uns noch nichts vormachen. Wenn so ein Gegner aus England hierher kommt, der spielt doch hier nicht mit 100%. Wenn man im Testspiel 1-1 gegen West Ham spielt, hat man sich wirklich davon blenden lassen und die sagt, oh, wir haben gegen West Ham 1-1 gespielt,
Nö, das glaube ich
das wird
nicht.
jetzt gegen Braunschweig, das wird ja ein Selbstläufer. Also, oder weil man gegen Paderborn in einem Testspiel 2-0 gewinnt, obwohl man weiß, dass Paderborn trainingstechnisch 2 Wochen hinter uns ist, dass wir schon in dieser Trainingsphase waren, wo es um Spritzigkeit geht und nicht mehr um Kondition. Und Paderborn gerade aus dieser Trainingsphase rauskam, wo es um Konditionen ging, da kann man noch solche Ergebnisse nicht als Grundlage hernehmen und sagen, ja, da guck mal, wir haben jetzt die 2-0 geschlagen und gegen die haben wir 1-1 gespielt. Das ist ja schon, also da sind wir ja richtig gut drauf. Also ich habe das sowieso nicht verstanden. Ich hab mich immer gefragt, oh, das ist mir alles ein bisschen zu euphorisch, weil man vielleicht sich auch ein Stück weit und vielleicht auch in Teilen der Mannschaft gar nicht viel, aber ganz leicht, vielleicht hat so ein bisschen blenden lassen. Ja, guck mal, wir haben ja gegen West Ham 1-1 gespielt, die haben letztes Jahr Premier League gespielt. Ey, wer ist denn da schon Braunschweig? Ja, also, und so einen Eindruck hatte man ja dann auch im Spiel. Grundsätzlich 3 Meter weg von den Leuten. Die konnten ja machen, was sie wollen.
Ja.
Ja,
Ja.
die konnten ihre Umschaltsituation gnadenlos zu Ende spielen. Es gab keinen Spieler, der mal gut Deutsch dazwischen gehauen hat. Ja, das war alles so, ja, da hat man sich alles über sich ergehen lassen. Also, ich frage mich wirklich, wo das herkam. Von daher muss man sagen, danke Braunschweig, dass ihr einerseits bis zum 6-1 halt durchgezogen habt, danach dann aber aufgehört habt. Das
Das
hätten
stimmt.
7-8 werden können.
Das stimmt
Ja, wenn
wohl.
Braunschweig das bis zum Ende gespielt hätte. Also, nach dem sechsten Tor dachte ich, oh, das ist auch noch eine halbe Stunde Zeit. Wenn die hier ernst machen, machen die 10.
Genau.
Ja, und dann haben die aber zum Glück auch gesagt, ja, ist warm, lass uns mal ein bisschen rausnehmen. Ja, und also das sind dann so Sachen, da habe ich auch kein Verständnis für, dass man sich als Fußballprofi dann seinem Schicksal so ergibt und sich da so abschlachten lässt.
Ja, und
Also
vor
das
allem.
war.
Ja, und vor allem in einem Heimspiel und vor allem nach der letzten Saison, wo es ja auch lange zäh war und so. Also zu diesem Euphorie-Thema kann ich jetzt eigentlich nur sagen, wie das bei mir war. Und wahrscheinlich ist Euphorie auch ein bisschen groß, vielleicht einfach große Vorfreude so. Also ich habe das tatsächlich, ich habe das
Vorfreude
Spiel
gehe ich mit, die hatte ich auch,
so,
aber
weißt du?
Euphorie, da war ich ganz weit von weg.
Naja,
Also.
naja, ich habe so das Spiel angemacht und habe mich echt drauf gefreut und habe auch so nach unserer Aufnahme und so und überhaupt so gedacht, ach ja, cool, jetzt geht's wieder los, interessant, neu formierte Mannschaft, gucken wir einfach mal und Heimspiel und habe halt wirklich, ich habe alles Mögliche erwartet, aber nicht so einen Auftritt.
Nee,
Ja, und
das stimmt.
hab dann
Inke.
hinterher auch so gedacht, Alter, ich war wirklich richtig enttäuscht, so. Ich war richtig enttäuscht, das hatte ich lange nicht mehr. Also kann man ja auch positiv sehen, so, dass da irgendwie offensichtlich noch was lebt in mir, so, aber nee, ich hab so gedacht, nee, das fetzt jetzt mal so gar nicht. Habe ich lange dran zu knabbern gehabt, tatsächlich. Also
Ja,
verhältnismäßig
aber
viel lange.
man muss ja sagen, um dann jetzt die Brücke zu bauen in Richtung Osnabrück spielen,
Ja, unbedingt bitte.
man muss auch sagen, ich finde auch eine Korrektur, die Patrick Sander vorgenommen hat, fand ich sehr, sehr wichtig. Und zwar, dass Tobi Müller gespielt hat.
Ja, fand ich auch.
Also du hast sofort gemerkt, es war so mein Eindruck von dem, was man so im TV sehen konnte, das wirkte alles irgendwie ein bisschen souveräner. Und ich glaube schon, dass das auch mit der Person Tobi Müller zu tun hat.
Ja.
Dass der da hinten einfach auch das ein bisschen anders sortiert hat, also auch verbal. Und ich finde schon, du hast gesehen, wenn Osnabrück, und das war wirklich sehr, sehr selten, muss man auch sagen, ohne unsere Leistung irgendwie schmälern zu wollen, muss man aber auch sagen, dass Osnabrück offensiv Katastrophe war. Also die haben ja Umschaltsituationen überhaupt nicht zu Ende gespielt. Die hatten durchaus vielversprechende Situationen, wo in der ersten Halbzeit, ich glaube, in den ersten 20 Minuten Tobi Müller zweimal durch richtig gutes Stellungsspiel diese Angriffe abfängt. Ja, und das bezweifle ich, dass das mit Jäckel auch so funktioniert hätte. Das hat man ja gegen Braunschweig gesehen. Von daher war das unheimlich wichtig, dass Tobi Müller gespielt hat. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Mannschaft zentral im Zentrum auch kompakter war. Dass die Abstände nicht so groß waren. Also, dass man nicht 80 Meter auseinander, ist übertrieben, das weiß ich nicht, aber nicht so 7, 8, 9, 10 Meter auseinander stand, sondern dass man gegen den Ball wirklich auch im Zentrum massiver stand. Und eben nicht so breit gestanden hat. Und dass auch die Innenverteidiger schneller eingerückt sind wieder bei Ballverlust und eben nicht auf ihre Außenpositionen da waren. Also, ich finde, und es gab auch eine Szene, die war für mich auch bezeichnend, als Barisch, der ja eigentlich links außen vorne spielt, in der Abwehrszene hinten rechts auf einmal auftauchte.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Und das war ein ganz großer Unterschied zum Braunschweig-Spiel. Dass auch die Offensivspieler gut mit nach hinten gearbeitet haben. Und dann kannst du eben so eine Mannschaft wie Osnabrück, und da machen wir uns nichts vor. Also ich finde schon, die sind offensiv sehr limitiert. Also die hatten ja Umschaltsituationen, wo durchaus Räume da waren und dann rückt einfach keiner nach. Ich meine, das war gut für uns, ja. Aber dann rückt da einfach keiner nach. Und dann ist der ballführende Spieler da alleine, steht an der Mittellinie und hat keine Anspielstation. Und dann waren unsere dann eben auch so gut und sind dann auch diesmal auch wesentlich schneller auch in die Defensivbewegung wieder reingegangen und waren dann auch sofort mit 6, 7 Leuten hinterm Ball.
Ja.
Ja, und so muss es sein.
Genau.
So muss es sein. Und dann kannst du so eine Mannschaft wie Osnabrück eben auch recht souverän dann auch mit 13-0 besiegen. Ja.
Genau. Ja, und ich würde da auch, auch wenn das jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen negativer klingt, als ich das meine, aber da eben auch eben schon wirklich auch nochmal deutlich machen, Osnabrück war super bieder. Also ich fand die wirklich nicht gut und irgendwie so bieder, wenig angeboten und so weiter. Nochmal soll die Leistung vor allem nach dem 6-1 nicht schmälern, war aber eben auch, ja, naja, vielleicht so ein bisschen der richtige Gegner, gerade für so ein Spiel auch zur richtigen Zeit, das war so. Müller, hast du angesprochen, ich glaube, das hat man im ersten Spiel gegen Braunschweig sehr, sehr deutlich gesehen, also dass diese Kombination McNulty und, oder McNulty, wie auch immer,
Wie auch immer.
und Jäckel, dass das nicht funktionieren kann, wobei, ich weiß nicht, wie gesagt, mein Bruder fand Jäckel ja cool. Also fand ihn gut im ersten Spiel. Ich nicht so. Aber gut, anderes Thema. McNulty hat dann, glaube ich, gegen Osnabrück dann auch noch mal ein bisschen besser ausgesehen. Naja, was ich halt, also Stichwort Mittelfeld, was ich toll fand, war, dass Leon Mergner von Anfang an spielen durfte. Und
Super.
ich fand, der hat
Super.
auch ein ordentliches Spiel gemacht.
Ja, sehr,
So.
sehr, sehr, sehr unauffällig, aber das ist für einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler nicht das Schlechteste. Ja.
Ja, na, bei Transfermarkt wird er sogar so ein bisschen in so einer Position hinter den Spitzen jetzt aufgeführt, war aber jetzt im Spiel nicht seine Position. Ich habe tatsächlich dann auch mal ein bisschen versucht, auf ihn einfach zu achten, weil es mich einfach auch interessiert hat und fand eben, dass der schon sozusagen gut in die Räume kam, mitunter manchmal einfach übersehen wurde. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber manchmal hat er den Ball auch in vielversprechenden Situationen nicht bekommen. Fand das aber toll, dass er das Vertrauen bekommen hat, dass er fast durchspielen konnte. Ich glaube, ausgewechselt worden ist er ja dann
Ja,
erst
kurz vor
recht
Schluss.
spät. Na, 83. so,
Naja, kurz vor Schluss.
kam dann Toni Reitz rein. Ja, aber super. Also, ja,
Ja, schön, hat mich auch gefreut. Ja, fand ich auch schön. Ja.
schöne Entwicklung. Und ja, da müssen wir mal gucken, ob da noch mehr draus werden kann. Na, und ansonsten war das, glaube ich, das Nürnberger Spiel, muss man schon auch ganz klar sagen. Also, den fand ich gut. Nicht nur wegen seinen 2 Toren, deswegen natürlich aber auch. Ich glaube, auf die Tore gucken wir auch gleich nochmal. Und das, was du zu Barisch sagtest, das ist mir auch aufgefallen, nicht nur in der Szene. Das gab 2, 3 Szenen, wo ich so dachte: Ach, gucke. Jetzt holt sich Barisch hinten in der Defensive auch einen Ball ab. Und das fand ich auch einfach cool. Und das muss so ein Spieler wie Barisch meiner Meinung nach dann einfach auch tun. Also das ist eben auch Zeichen setzen, ohne reden. Sich sowas eben, also für sowas sich dann eben nicht zu fein sein und zu sagen halt hier, nee, mache ich. So. Genau. Also sehr, sehr solider Auftritt des FCM da in Osnabrück auf jeden Fall. Wahrscheinlich gucken wir die Tore uns. Also gucken wir nochmal auf die Tore, aber angucken wir sie uns wahrscheinlich nicht, oder? Wie willst du es machen?
Und so, ich kann uns die Tore auch gerne mal angucken. Also, das können
Ja.
wir gerne machen. Also, dann suche ich was raus und dann teile ich.
Genau.
Oder du kannst ja auch mal teilen.
Ich Könnte das, ja, wir müssen es auch jetzt eigentlich, ich meine, wir haben es ja wahrscheinlich gerade nochmal vor Augen, ne? Also bevor wir das jetzt hier ewig rauspopeln. Also, genau, das erste Neuenberger Tor war ja so ein schöner Schlenzer. Da hat er den Ball von Tobi Müller bekommen.
Naja.
Was? Und ein Torwartfehler.
Naja, ein schöner Glänzer, naja, der war ja ziemlich, also war schon unplatziert und auch von
Ja.
der Höhe jetzt nicht so, aber schöner Torwartfehler. Also bleibe ich dabei. Also klar, Neule schießt aufs Tor, das ist erstmal das Entscheidende, ja. Wenn du Ball nicht aufs Tor schießt, kann er auch nicht
Genau,
reingehen. Ja.
genau. Oh, Katsching.
Aber der, also das war schon sauber daneben gegriffen. Umso viel schöner war dann natürlich das zweite Tor.
Ja, also da bin ich immer noch nicht so richtig sicher, was ich da geiler finde. Also den Pass von Barisch oder den geilen Abschluss von Nolle, den er wahrscheinlich so nur einmal in 10 Versuchen hinkriegt, wenn überhaupt. Aber
Ja,
das war schon.
das Tor ist in Gänze einfach ein Gemälde. Ja?
Ja, das
Also,
ist wahr. Ja.
das muss man einfach so sagen. Das ist schon Kategorie, mal gucken, was da diesen Monat noch so kommt, aber das ist schon Kategorie Richtung Tor des Monats. Also,
Absolut.
das ist zumindest, also für mich gehört dieses Tor dann jetzt, ja, kommen wir noch 2 Spieltage mit Pokal. Statt jetzt gehört aber dieses Tor definitiv für mich in die Auflistung für die 5 Vorschläge zum Tor des Monats.
Ja.
Also, weil es in Gänze einfach ein schönes Tor ist. Ja,
Absolut.
und super rausgespielt, toller Abschluss. Wie du schon sagst, von 10 Versuchen gehen wahrscheinlich 9 drüber. Aber der war halt drin und das ist entscheidend, ja. Und das war einfach ein klasse Tor. Also ganz, ganz tolles Tor.
Ja.
Ich hoffe nur, dass Nolle damit nicht so jetzt nicht sein Pulver verschossen hat für die Saison, sondern dass das jetzt so weitergeht. Also dass er am Ende vielleicht so auf 8 bis 10 Tore kommt, das wäre schon schön.
Ja, na, das wäre für, ja, absolut. Also, wenn du die einbuchen kannst, das wäre richtig toll, das stimmt. Ja, also, so geht es mir mit dem Braunschweig-Spiel aber auch. Also, ich hoffe, dass Braunschweig jetzt einfach sozusagen unser richtiger Griff ins Klo war in der Saison und wir das nicht nochmal wiedererleben. Und bei Nolle bin ich völlig bei dir. Also, ich hoffe, das war jetzt der Auftakt zu einer, ja,
Zu einer
also zu
tollen,
einer.
zu einer schönen Saison für ihn. Genau, also für ihn
Richtig.
auch persönlich. Ja, genau.
Genau, ja.
Ja. Nee,
Genau,
also
und.
das war, weil ich es gerade nochmal sehe, das Tor ist einfach, das ist Zucker. Ja,
Ja.
also das ist klasse Ball von Barisch. Und dann, also der Abschluss ist, das musst du erstmal so hinkriegen. Also, weil die Fallhöhe bei dem Ding ist halt auch sehr hoch. Kommst du da eine halbe Sekunde später, fliegt das Ding sonst wohin. Also, das ist
Absolut.
wirklich vom Timing überragend gemacht und den dann da so ins Eck zu zimmern. Mega geiles Tor.
Ja. Naja, und wir waren halt auch super effizient, ne? Also wenn diese XG-Daten hier stimmen, dann haben wir einen XG-Wert von 1,78, schon mal cool. Osnabrück zwar 1,55, aber da spielt wahrscheinlich diese eine Szene, die sie, glaube ich, da kurz vor der Pause hatten, dann irgendwie nochmal eine größere Rolle. Oder so. Naja, und bei Mergner, das fällt mir jetzt, also weil ich jetzt hier gerade meine Notizen nochmal so ein bisschen durchgehe, der hat halt, glaube ich, einfach davon profitiert, dass der Kwarteng, glaube ich, kurzfristig erkrankt war, ne? War das nicht so, dass der irgendwie das
Ja,
Kwarteng,
Kwarteng war kurzfristig raus.
ne?
Warum auch immer, ich weiß es nicht, er war halt kurzfristig
Magen-Darm,
raus.
Magen-Darm hatte der wohl.
Ach so, okay. Ja, und ja.
Ja, und da aber Kwarteng offensichtlich, genau wie Kollege Müsel, noch nicht so richtig fit ist, könnte sich da, greife ich jetzt ein bisschen vor, für Mergner vielleicht auch in Balingen noch mal eine Einsatzchance dann hier ergeben. Aber ja, aber okay, ich meine, diese Gelegenheiten müssen sich eben auftun und dann musst du sie auch zu nutzen wissen. Und das ist hier passiert. Also insofern ist das schicki. Und dann gab es noch,
Oh, ist deutlich.
ja, und dann gab es noch das 3:0 von Ioa, also seine Torpremiere
Geiles Tor.
im FCM-Dress, auch ein geiles Ding. Ein schöner Pass von Hyrelainen.
Ja, und dann
Setzt den geil
schön
ein.
nochmal aufgezogen, sich den auf den linken gelegt und dann ganz überlegt ins lange Eck abgeschlossen. Ja,
Ja.
super Tor.
Ja. Ich meine, Osnabrück kam ja nochmal
Ja.
raus. Also war in der zweiten Halbzeit, wie ich fand, schon verbessert. Stand dann auch ein bisschen höher. Gab ja dann auch einen Dreifachwechsel, glaube ich, zur Halbzeitpause. Gucke ich jetzt hier gerade nochmal nach, sicherheitshalber. Ja, war aber so. Ja, die wurden dann so ein bisschen griffiger, aber so richtig in Gefahr gebracht haben die uns
Nein,
gar
gar
nicht.
nicht.
Also das
Gar nicht.
war
Ja,
wirklich, wirklich, wirklich.
war ein souveräner Auftritt. Auf jeden Fall.
Genau.
War auch eine gute Antwort nach diesem wirklich katastrophalen Auftakt gegen Braunschweig. War eine sehr gute Antwort von der Mannschaft. Damit kannst du jetzt auch mit ein bisschen weniger Druck nach Balingen fahren, weil ich sag mal, wenn du jetzt mit einer zweiten Niederlage dahin gefahren wärst, ist und bleibt ein Fünftiges, aber ich glaube, da wäre schon ein bisschen Druck auf dem Kessel gewesen.
Ja, absolut,
So
ja.
ist es jetzt wirklich, wo du sagen kannst, okay, da hast du jetzt 3 Punkte nach 2 Spielen. Ja, okay.
Ja, na und
Ist
dann, genau.
im Soll. Ja, also man überlegt, dass vermeintliche Spitzenteams dieser Liga noch gar keine Punkte haben. Ja. Also von daher,
Naja, und Hertha mich
Alles
gewaltig
gut.
Lügen straft, so in den ersten beiden Spielen. Also muss man ja auch mal ganz, ganz kurzer Exkurs auch wirklich den Hut ziehen, was sie da veranstalten mit Jugendforscht und so. Genau. Ja, ich habe gerade nochmal geguckt. Also das nächste Spiel, Punktspiel nach dem Pokal ist ja dann Kiel. Das ist schon auch eine Hausnummer. Und dann kommt Hertha
Dann
auswärts.
Berlin. Ja.
Genau. Also da wissen wir dann schon, können wir da glaube ich schon uns anmaßen, so ein bisschen so eine Tendenz wahrscheinlich zu wissen. Deswegen bin ich jetzt mit diesem einen Ergebnis jetzt auch erstmal noch ein bisschen vorsichtig. Freue mich total über den Sieg. Aber ja, es ist halt zweites Saisonspiel. Also ich meine, da kann man jetzt noch relativ wenig ableiten. Aber wenn du mit dem Selbstverständnis und mit der Klarheit und mit der Effizienz sozusagen in die Spiele gehst, dann machst du, dann bist du da, glaube ich, erstmal auf einem richtig guten Weg. Das ist doch völlig okay. Genau. Gut, es gab, ich weiß nicht, hast du sportlich noch was? Sonst hätte ich noch was zum Drumrum. So.
Nee, eigentlich nicht. Oh ja. Gab es noch irgendeinen Aufreger in dem Spiel? Nee.
Naja, es gab die Szene von Joukowski, wo er den Ball aus relativ naher Distanz, da wollte ich dich zu befragen, gegen den Pfosten schießt. Und ich hab das Spiel ja im Freibad geschaut tatsächlich. Und mich dann in der Situation so gefragt, wie kann er den eigentlich nicht ins Tor bringen? Aber da hast du bestimmt eine Erklärung für, oder? Der war
Nee,
ja schon.
die Szene habe ich tatsächlich jetzt in der Zusammenfassung gerade das erste Mal gesehen.
Ah, okay.
Weil während des Spiels hat man wieder die Vorzüge unseres Landes gesehen. Ich war ja, das Braunschweig-Spiel hatte ich ja auf dem Weg oder hatte ich ja geguckt auf dem Rückweg von Schweden nach Deutschland. Und da waren wir ja noch auf der Fläche von Dänemark und da konnte ich das Spiel völlig problemlos gucken. Und das zweite Spiel habe ich mir angeguckt auf der Rückreise aus dem alten Land nach Magdeburg, nach Hause. Und da hatte ich, das war die Phase, wo es wieder in etwas ländlicheren Gegenden in Magdeburg kein Internet gab. In Deutschland, ja. Und die Szene ist mir verloren gegangen, weil ich 10 Minuten absolutes Ruckelthema hatte.
Na, scheiße,
So. Ja, da dachte ich mir so, guck mal an. Im ersten Spiel hattest du das nicht einmal, da hast du verloren. Jetzt hast du das öfter, hast du, weißt du, das, vielleicht war das auch ein Zeichen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
vielleicht,
Ja,
ja.
auf jeden Fall habe ich die Szene eben das erste, ja, mein Gott, passiert. Das ist halt aus kürzester Entfernung. Das kann mal passieren. Das finde ich jetzt nicht so tragisch.
Ja. Gut, dann müssen wir noch drumherum thematisieren. Also, das ist mir als ich die Übertragung geschaut hatte, ist mir das nur an der Zaunbeflaggung aufgefallen, weil ein Audio hatte ich halt nicht. Also, wie gesagt, ich hab das halt irgendwie im Freibad geschaut und dann waren da meine Kids irgendwie und ein Haufen anderer Leute und ständig laut. Also, habe ich kaum was gehört und verstanden, dementsprechend auch vom Support wenig mitbekommen. Aber festgestellt oder gesehen, dass, naja, Block U halt nicht angeflaggt hatte, weil die erst sehr, sehr spät im Stadion waren. Und dann gab es einen Artikel. Wahrscheinlich auch wieder so eine halbe Polizeimeldung war, dass da wohl in Hamm oder so, glaube ich, der Zug
Hameln.
oder Hameln. Ja, dann erzählst du das ein bisschen besser, weil du hast da wahrscheinlich ein bisschen mehr Infos zu. Also irgendwie stehen geblieben ist und da gab es da eine Maßnahme und dann war sozusagen die aktive Fanszene erst sehr, 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 sehr spät im Stadion, aber da bin ich nicht so richtig sprechfähig, deswegen gebe ich das lieber an dich,
Ja,
falls du
also,
da irgendwie noch einen Kommentar hast.
ja, was ich gehört habe, ist, dass diese Scheibe, dass die da betroffen war, die hatte einen leichten Riss. Das ist ja so ein Sicherheitsglas. So, und da war ein leichter Riss drin. Und durch das immer wieder Öffnen und Schließen der Tür an Bahnhöfen hat sich das irgendwann, ist dieser Riss größer geworden.
Ah, das war eine. Okay, jetzt müssen wir mal kurz einordnen. Also es ist eine Scheibe zu Bruch gegangen.
Nein, 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 stopp. Nein, 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 nein,
Nee.
nein, nein, nein.
Nee,
Da
okay.
ist nichts zu Bruch gegangen. Da war ein Riss in der Scheibe.
Ja, okay,
Da
na,
ist
ich
nichts
wollte
zu.
ja, ich wollt die
So.
Hörerinnen und Hörer jetzt bloß mitnehmen, worüber wir eigentlich sozusagen, also was eigentlich das Problem war. Also es
Genau,
ging
und
um
da.
eine Zugtür offensichtlich.
Genau, so, genau. Und da war es dann wohl so, nach dem, was mir da jetzt erzählt wurde, war es wohl so, dass an den Bahnhöfen, wo man dann war, durch dieses Öffnen und Schließen, natürlich die Tür dann auch immer so an Kontakte stößt, sag ich mal, an so Stoppkontakte. Und dann hat sich dieser Riss halt irgendwann vergrößert. Und dann hat der Schaffner irgendwann gesagt, so, jetzt alle raus, die Scheibe muss gewechselt werden. Wie man da auf den Trichter kommt, zu sagen, da wurde eine Scheibe rausgetreten, das finde ich dann schon interessant. Und vor allem finde ich dann interessant, dass das einfach so übernommen wird, ohne da mal zu recherchieren und nachzufragen, wird sowas einfach
Naja,
übernommen.
das ist ja nichts Neues.
Ja, es ärgert mich nur immer wieder,
Na, okay. Na.
dass da einfach so völlig, ja, da wenn die Polizei das sagt,
Na,
dann
Thomas,
stimmt das.
du darfst nicht
Wenn
vergessen, du musst jetzt in deinen.
die mir erzählen, du musst jetzt mit deinem Stift in der Hand aus dem Fenster springen, dann springe ich auch. Ja.
Na, das Ding ist halt, du musst ja, guck mal, in so einem, weißt du, wenn du so Journalist bist und hast ja viel zu tun. Und wenn du dann halt neben dem Schreiben auch noch einen Podcast produzieren musst, dann hast du vielleicht nicht mehr so die Zeit, mal zum Telefonhörer zu greifen und mal zu recherchieren. Das kann ja sein, weiß ich nicht.
Also wie gesagt,
Wirklich.
nach dem, was mir da erzählt wurde von jemandem, der im Zug war, der hat gesagt, also eine Scheibe rausgetreten wurde da nicht.
Ja.
Ja, so.
Dann
Und das
könnte
ärgert
man,
mich wieder mal, das ärgert mich
genau.
wieder maßlos, dass man das einfach so übernimmt und da mich nicht mal hinterfragt, war es vielleicht doch ein bisschen weniger als rausgetreten.
Naja,
Aber gut,
und
das
in
ist
einer
ja.
perfekten Welt könnte es ja jetzt einen Presseartikel geben, in dem drin steht, hier nach neuen Erkenntnissen war das so und so und so, aber was jetzt ja passiert ist, dass es eben diesen Text gibt, der auch ein bisschen eigentümlich formuliert ist, ne? Also irgendwie, dass die Polizei dann Menschen erlaubt hat, sich was zu essen und zu trinken zu holen. Ja, vielen Dank, liebe
Wahnsinn.
Polizei, geil, danke.
Danke. Danke, Polizei.
Das
Danke.
ist
Danke.
wirklich erwähnenswert. Also es ist schlimm, dass man es erwähnen
Irre.
muss, weil
Irre.
dann kann sich vielleicht sozusagen Otto normalen Mensch, der oder die vielleicht nicht so viel auswärts fährt, auch mal zusammenreimen, wie das normalerweise abläuft, sowas. So, also das fand ich irgendwie eigenartig und ne, genau. Und jetzt ist halt eben in der Welt wieder ein Bild, ne, entstanden. So, und es wird halt auch nicht, da gibt es jetzt auch keine. Also wir haben es jetzt hier versucht, ein bisschen nochmal anders zu rahmen, aber da gibt es natürlich keine Gegendarstellung oder kein nochmal Erklärstück oder so, ne? Um dieses Bild, was natürlich dann wieder entstanden ist, was ja auch bei mir entstanden ist, bin ich auch ehrlich, dann wieder gerade rückt. Ne? Ist halt doof. Aber gut, auch nichts Neues. So. Fakt ist jedenfalls, da gab es eine Maßnahme dann.
Ja, genau, es mussten alle raus
Genau.
und dann hat sich halt die Weiterfahrt, weil dann kam wohl ein Entlaster, der war dann auch rammelvoll und dann hat er, ich glaube, dann hat sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, hat dann die Hälfte auch gesagt, wir fahren zurück und die andere Hälfte ist dann eben weitergefahren und war dann, ich glaube, in der 80. Minute so waren die dann im Stadion.
Genau, und dann halt auch relativ spät
Ja.
angeflaggt, richtig. Und dann habe ich heute was gelesen, das hatte ich ja gerade im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angespoilert, da musste ich schmunzeln, ehrlicherweise, obwohl es überhaupt nicht lustig ist, wenn es so war. Ich glaube, das war auch Volksstimme oder Magdeburg? Nee, ich glaube Volksstimme. Und zwar gab es dann wohl in Osnabrück noch eine Situation mit Clubfans und Einlass, also ich bleibe da bewusst vage so, weil ich, wie gesagt, ich war nicht dabei, kann es weder bestätigen noch dementieren, aber in dem Text kam halt folgender Satz vor, dass irgendwie ein Polizist oder eine Polizeibeamte mit einem Joghurt beworfen wurden. So, und da,
Was?
ja, und da, also, es ist überhaupt, also, um das vorher nochmal ganz klar zu sagen, auch für die Kinder, die hier zuhören, bitte bewerft keine Polizeibeamten mit irgendwas, ja, so.
Bewerft niemanden mit irgendwas.
Bewerft niemand mit irgendwas, genau, danke. So, aber da musste ich wirklich ein bisschen schmunzeln dazu. Also ich hatte da so Fragen, ne? Also Frage 1
Mit einem
war,
Joghurt.
wo kam der her?
Warum? Ja,
So,
ja.
also wer
Was?
nimmt denn einen Joghurt mit zu einem Fußballspiel? Fand ich erstmal schon mal cool. Und dann, also weiß ich nicht, ob der dann auch getroffen, ich glaube, der hat auch getroffen. Keine Ahnung, er scheint jedenfalls in dem Text, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Aber wie gesagt, also da standen noch so ein paar andere Sachen drin, wenn die alle stattgefunden haben, dann ist das natürlich wieder nicht cool. So mit irgendwie versuchen, sich Zugang zum Block zu versch also zum Stadion zu verschaffen, tralala, aber das war schon ulkig. Da, ja, Joghurt. Joghurt. Also, okay, der tut wenigstens nicht so dolle weh, macht halt nur
Ja,
Flecken.
aber man hat, was man aber wieder negativ anmerken muss, was man ja auch gehört hat, ja, und das habe ich auch von Leuten gehört, die da waren, dass dann wieder innerhalb der Gästetoiletten Sachen zu Bruch gegangen sind. Das ist natürlich wieder riesengroße Scheiße. Ja. Da müssen wir
Ja.
nicht drüber reden. Das ist genauso scheiße, wie dass man hier medial öfter mal gerne Sachen von Polizei oder Polizeimeldungen einfach ungeprüft übernimmt. Das ist genau so eine Reise wie das, dass man da anfängt, wieder irgendwelche Sachen zu zerstören. Das ist doch alles Bullshit.
Ja, und weißt du, was mich
Ja.
daran immer so dolle ärgert? Das sind ja dann, also, ich meine, du fährst dahin als FCM-Fans, du repräsentierst die Stadt, du repräsentierst deinen Verein, du repräsentierst von mir aus auch noch deine Gruppe, ist alles cool. So, und dann ist das für mich aber nicht zu trennen. So, weißt du? Also, du kannst, also, so Support und dann so eine Scheiße, das ist dann auch was, was nachher hängen bleibt. Ne? FCM war hier, jetzt sind die Sachen kaputt. Das ist Kacke. Das ist einfach Scheiße. So ein Bild möchte ich in der Öffentlichkeit ungern abgeben. Und ja. Unnötig. Und also mutmaßlich, also hatte das wahrscheinlich auch wieder was zu tun. Also, nee, weißt du auch nicht, ne, ob das jetzt was zu tun hatte mit
Nein,
Zug
weiß ich
und
nicht. Keine
Kram.
Ahnung. Es ist naheliegend.
Aber ärgerlich,
Es
also
ist
einfach ärgerlich.
naheliegend. Aber ob das damit zusammenhängt, keine Ahnung. Also,
Ja.
Fakt ist, dass es das wohl gab. Wurde mir von jemandem gesagt, der vor Ort war. Und das ist halt auch große Scheiße. Ja, das ist,
Klar.
ja,
Ja,
muss,
gehört sich
also,
nicht. Fertig, brauchen wir nicht. Gut, naja, ja, aber es passiert, kann man nur hoffen, dass man da sich da auch auf Vereinsebene oder wie auch immer das dann läuft, irgendwie einigt und so, aber unnötig, ja, weiß ich nicht, unnötig wie ein HFC-Spiel. Also, Ja.
Unnötig, wie der HFC
Ja,
spielt.
oder der ganze Verein, einfach unnötig wie der HFC. So. Gut. Dann wäre das, glaube ich, jetzt erstmal so das, was sich sagen lässt zu Osnabrück und Braunschweig und zu unserem Punktspielauftakt, oder? Oder hättest du jetzt noch was, was wichtig wäre nach
Nee,
dem?
im Grunde passt das ja. Ja.
Ja.
Wenn wir uns auf Baling gucken.
Ja, lass uns auf Baling gucken, genau. Da habe ich jetzt auch ein bisschen ausführlicher mich mit beschäftigt und erstmal eine Sache gelernt. Warte mal, erstmal mache ich hier noch eine
Das ist
Kapitelmarke.
eine Sache gelernt.
Ja, ich habe
Krass.
eine. Ne, pass auf. Also Balingen und Flori Kahrt. Ne? Also Kahrt sagt dir doch noch was.
Ja. Nein, nein, klar.
So, und ich habe dann aber heute erst gelernt, also viel klügere Menschen als ich wissen das natürlich schon viel, viel länger, aber es gibt ja zwei Balingens. Eins mit H und eins ohne H.
Und eins mit Doppel-A.
Und eins
Nee,
mit
mit einem
Doppel-A.
A, ja. Nee, das war A mit Doppel-A und H.
Nee,
Nee,
genau.
Baling hat, glaube ich, nur ein H.
So, jetzt ist meine Frage an dich. Bei welchem Verein spielte Florian Kahrt? Bei dem mit H oder bei dem ohne H?
Bei dem ohne H.
Korrekt. Und die sind, das habe ich auch heute nochmal recherchiert, 2,5 Autostunden voneinander entfernt. Also das ist schon nicht mal die gleiche Ecke. Wir spielen jedenfalls jetzt am Sonntag um 15:30 Uhr beim Balinger SC. So, Balinger SC spielt im Kaiserschulstadion, was eine Kapazität, wenn das hier stimmt, von 4.000 bis 5.000 Personen sozusagen offeriert. Das FCM-Ticketkontingent beträgt 800 Tickets. Anreise ist entspannte 600 Kilometer einfach. Das kann man natürlich für den FCM schon mal machen. Haben wir auch oft genug schon gemacht. Machen bei dem Spiel natürlich nicht. Und das wird jetzt keinen überraschen, aber gegen den Balinger SC gibt es jetzt keine Pflichtspielduelle, die ich finden konnte. Würde mich auch wundern, wenn wir gegen die schon mal gespielt hätten. Ansonsten lässt sich zu Balingen noch sagen, dass die in der fünften Liga unterwegs sind inzwischen. Sind in der Regionalliga Südwest 2025-26 sang- und klanglos abgestiegen, als Tabellenletzter mit nur 4 Siegen aus 34 Spielen. Und gefunden habe ich hier, ich konnte es jetzt nicht gegenchecken, ich hoffe, dass das stimmt, dass sie jetzt eben erstmals seit 2019 wieder Oberliga Baden-Württemberg spielen müssen. Die haben sich über den südbadischen Landespokal qualifiziert, glaube ich, für das Spiel. Und ja, was vielleicht noch interessant ist, Verein ist 1929 gegründet, hat rund 800 Mitglieder. Vereinsfarben sind rot und weiß. Das macht ihn erstmal schon mal massiv unsympathisch. Genau. Und ansonsten sind die in der Oberliga Baden-Württemberg jetzt schon unterwegs, haben also 3 Spiele gemacht. Davon noch keins
Dreimal eins
gewonnen.
einzuspielen.
Nee.
Doch.
Dreimal unentschieden.
Genau, dreimal eins einzuspielt.
Na, ich habe hier ein 0-0 gegen Ravensburg, ein 1-1 gegen
Ach
Karlsruhe,
so, okay.
2 und ein
Dann haben sie
2-2
einmal 2-2 gespielt. Ja,
und
okay.
eins und ein
Ich habe jetzt einfach
2-2.
mal geraten, dass sie dreimal
Ach
eins
so.
einzuspielt.
Ach so, ich dachte, du wusstest das. Das hat mich jetzt voll
Nee,
verunsichert, weil ich halt so dachte,
ich wusste, dass sie dreimal, ich habe gesehen, dass sie dreimal unentschieden gespielt haben bei dem Torverhältnis von 3-3. Da habe ich jetzt gedacht, na komm, sagst du einfach mal, dass sie dreimal eins
Ach
einspielt.
so, oh, ich dachte schon, hier stimmt wieder irgendwas nicht. Gut, alles klar. Nee, nee, also so waren die Ergebnisse, wie gesagt. Also logischerweise 3 Unentschieden aus 3 Spielen. In der Vorbereitung haben sie wohl 11 externe Neuzugänge integrieren müssen und sind halt wohl noch dabei, sich zu finden. Genau. Ja, und das ist natürlich jetzt, also für den Oberligisten gegen den Zweitligisten schon, ja, natürlich wieder so das klassische Duell Klein gegen Groß. Trainer ist Marco Schneider. Der ist seit März 2026 im Amt und ist in Personalunion auch gleich noch sportlicher Leiter. Genau. Und ja, ansonsten habe ich jetzt hier ein paar Spieler rausgesucht. Hasan Pepic, Mittelfeldspieler, ist so ein Vereinsurgestein. Hat über 230 Pflichtspiele gemacht. Ist, glaube ich, auch Kapitän. Dann könnte man achten am Sonntag auf Finn Lienert. Das ist ein 18-jähriger Abwehrspieler. Kam von Sandhausen, hat bisher alles durchgespielt für Balingen in den 3 Spielen und auch schon mal ein Tor geschossen. Genau. Und Nikita Eibel und Rico Wuttke sind die anderen Torschützen in der aktuellen Saison. Und, was ich auch nicht wusste, gibt eine Pokalhistorie des Balinger SC, die interessant ist. Also letzte Saison sind die gegen Heidenheim ausgeschieden, 0-5. Und da gab es sogar noch einen verschossenen Elfmeter beim Stand von 0-2, wenn hier meine Informationen stimmen. 2016 sind sie knapp gegen Freiburg ausgeschieden, 2013 1-3 gegen Bochum verloren. Und 2003 haben sie mal einen damaligen Zweitligisten Alemannia Aachen geschlagen, 1-0 in der ersten Runde und sind dann gegen Waldhof Mannheim mit 1-2 rausgeflogen. Das heißt also, die wissen auch so ein bisschen, wie Pokal gegen Größere geht und da gibt es einen Vorstandsvorsitzenden.
2003 haben die gegen Aachen gewonnen?
Ja, steht hier.
Bist du dir sicher?
Nö, natürlich nicht. Warte.
Weil war 2000, Saison 2003, 2004 stand doch Aachen, glaube ich, im Pokalfinale.
Das ist möglich, oder? War
DFB-Pokalfinale.
das nicht 2004, 2005?
Nee, das war das Jahr, wo Bremen das Double gewonnen hat, und das war 2004.
Also hier, ich habe es jetzt nochmal gegoogelt. Baling spielte 2002. Ah, 2002. Siehst du, ich bin verrutscht. Entschuldige bitte. 2002, 2003. So rum kommt es richtig hin.
Sag ich
2003,
doch.
hast du recht? 2002, 2003. So. Dann habe ich hier, hatte ich hier einen Zahlendreher. Da haben sie auf jeden Fall in der Saison, 2002, 2003, haben sie. Genau, da haben sie gegen Aachen gewonnen, 1-0. Ein Jahr später waren sie gar nicht im DFB-Pokal. Da haben sie nämlich, sind sie im südbadischen Pokal gegen den FC Teningen ausgeschieden.
Okay.
Weißt du? Also haben wir das auch gerade gerückt. Aber also will jedenfalls sagen, die sind pokalerprobt und haben einen Vorstandsvorsitzenden Dieter Bühler, der sich eine Minimalchance ausmalt, und ein Bundesligist aus dem vorderen Drittel wäre ihm halt lieber gewesen. Aber immerhin ein Traditionsverein, na, der wird vielleicht über den FCM anders denken, wenn wir da wieder abgereist sind, weil er da mal richtige Stimmung erlebt hat. Aber hey, genau. So, also das waren meine Infos zu Balingen, die ich mir herausgesucht hatte. Ja. Was wir sagen können ist, oder ich frage dich nochmal, weil ich hatte recherchiert, dass Bockhorn spielberechtigt sein müsste, eigentlich.
Bockhorn ist im Pokalspiel berechtigt, ja.
Ja, wa? Genau.
Ja, das ist eine Ligasperre gewesen. Also die rote Karte ist ja, gilt ja dann für die Liga, ja.
Genau, ja, Torben Müsel fällt weiterhin aus, wie gesagt, habe ich heute gelesen, wahrscheinlich. Quarteng ebenso. Ja, naja, und da ist jetzt wieder so ein bisschen so die Gretchenfrage, ne? Also, wie viel will man rotieren? Wir hatten ja mal einen Trainer, der hat das immer genutzt. Ich würde jetzt, also wäre ich jetzt das Trainerduo Ibold und Sander, würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht so viele Wechsel vornehmen, sondern das Spiel eher dazu nutzen, da Stabilität in der Achse zu kriegen, oder? Wie würdest du es machen?
Ja, also ich würde mich freuen, wenn, aber es wird nicht passieren. Ich würde mich freuen, wenn dieses Spiel Tjaak Möbius bekommen, ja, Tjaak Möbius bekommen würde. Als Torwart. Fände ich cool. Ich
Ja,
meine,
ich auch.
machen wir uns nichts vor.
Wird
Es
nicht
ist
passieren.
ein Oberligist. Also bei aller Liebe, ja, bei allem Respekt, vor Balingen. Aber es ist ein Oberligist. Und ich erwarte einfach, dass unsere Truppe das mit der nötigen Seriosität angeht.
Genau.
Und dann kennt da nichts an. So. Und dann bin ich der Meinung, kann man durchaus auch mal einen Tjaak Möbius da ins Tor stellen. Das würde ich mir gerne sehen. Ansonsten gebe ich dir recht. Ansonsten würde ich würde auch Najombe drin lassen. Ich würde Bockhorn gar nicht spielen lassen. Weil Najombe der Spieler ist, der jetzt noch mindestens ein Spiel auf der Position machen muss. Deswegen würde ich ihn auch drin lassen gegen Baling. Da gebe ich dir recht. Ich würde jetzt gar nicht also großartig rotieren würde ich auch nicht. Vielleicht auf zwei Positionen, drei Positionen vielleicht, dass man mal sagt, Mensch, gucken wir mal, wie das aussieht, ob man da vielleicht hinten links mal was testet, dass man Nollemann dann vorne rechts spielen lässt oder was auch, wobei Ioa da jetzt ja auch gegen Osnabrück ein gutes Spiel gemacht hat. Also ich würde da vielleicht auf maximal zwei, vielleicht drei Positionen was ändern, aber groß rotieren würde ich da jetzt auch nicht. Aber ich würde schon sagen, im Tor könnte man das durchaus machen, weil ich glaube schon, dass wenn unsere Mannschaft das mit der nötigen Ernsthaftigkeit angeht, dass da nichts anbrennen wird. Ja, und dann kannst du da auch mal einen Juniorennationaltorwart spielen lassen.
Ja, bin ich, also fände ich irgendwie cool, aber ich meine, dann sind ja, gäbe es ja noch Kruth und Kamper und so. Und ich meine, wenn Möbius schon nicht regelmäßig U23 spielt, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, warum er dann sozusagen bei der ersten dann einen Pokal spielen soll. Aber
Warum?
fände ich geil.
Weil
Fände ich
er auch
geil.
aufgrund des langfristigen Vertrages, den er bekommen hat, weil er scheinbar ja schon der Torhüter ist, den man hier zukünftig vielleicht auch haben will.
Ja.
Deswegen, und warum, wir reden ja von Profisport und da bin ich schon der Meinung, da ist mir persönlich völlig egal, ob dann Kruth oder Kamper dann da ein bisschen böse sind. Nee, das ist der Torwart, der hier vielleicht in 2, 3 Jahren das Zepter übernehmen soll. Und warum dann nicht so ein Spiel geben?
Ja, naja, hast du eigentlich nicht ganz Unrecht, ja, stimmt schon.
Ja.
Jetzt hast du gesagt, du würdest auf zwei, drei Positionen was ändern. Welche Positionen würdest du noch ändern?
Ja, ich würde, wenn er spielfähig ist, würde ich Heber spielen lassen, einfach um Rhythmus zu bekommen.
Für McNulty oder Müller?
Ja, für McNulty, ja.
Okay, na, ich pass auf, ich tue den hier
Und
gleich rein. Heber für
ja, und
McNulty,
dann
okay?
vielleicht könnte man vorne dann auch was probieren, dass man vielleicht sagt, wir lassen Ioa auch draußen und spielen vorne rechts vielleicht auch mit einem Magnus Bars vielleicht sogar. Dass man eben dieses Spiel, weil, ich sag mal, das sind Bars ist ja auch ein Spieler, der soll in der Regionalliga, soll er auch ein Stück weit vorangehen, dann bin ich der Meinung, kann man ihn gegen Oberligisten auch einsetzen mal. Ja, also
Ja,
finde ich.
gefällt mir eigentlich. Ich hätte, glaube ich, Ioa spielen lassen eher und hätte überlegt, ob wir nicht einem unserer anderen Mittelstürmer das Spiel mal geben. Weißt du? Also wir haben ja noch, wir haben ja den Kollegen Mantai noch, wo, da ich mich
Nee,
übrigens.
da würde ich schon, da wäre ich schon dafür, dass auch Zhukovski so ein bisschen nach dem letzten Spiel, wo er nicht getroffen hat, auch so diesen Pfostenschuss, da so ein bisschen so eine unglückliche Situation, da würde ich schon sagen, lass Zhukovski da auch ein bisschen Selbstvertrauen tanken, lass ihn da drei Tore machen und dann kann man immer noch über den Wechsel nachdenken, aber ich würde da schon mit Zhukovski anfangen.
Naja, hat er getroffen. Wurde halt nur aberkannt. So, weil er mit.
Ja, also hat er nicht getroffen. Also
Ja.
hat er kein reguläres Tor erzielt. So, jetzt.
So ist richtig, genau. Und dann hat. Das ist übrigens nochmal ein kurzer Rückexkurs zu Osnabrück. Das hatte ich mich ein bisschen gewundert, dass beim Stand von 0-3 und wenn du sozusagen, wenn er gar nichts mehr anbrennen kann, dass dann Mantai nicht mal reingeworfen wurde. Das ist mir einfach aufgefallen. So, dachte ich mir so, komisch. Hätte man ja machen können. Ne? Ich meine, warum, also muss Schukowski dann da durchspielen? Oder, ich weiß gar nicht, ob er durchgespielt hat, aber den hätte ich, ja, ich glaube ja, aber den hätte ich, glaube ich, da hätte ich, glaube ich, mal was probiert. Ist nicht passiert, war dann vielleicht auch ein Fingerzeig, dass Mantai noch nicht so weit ist. Keine Ahnung.
Ja,
Aber,
denke ich
genau.
auch.
Das gleiche auch mit unseren koreanischen Leihspielern. Ne? Also, wenn ich das richtig
Ja,
im Kopf
aber
habe,
das.
also werden die ja wirklich langsam so ein bisschen rangeführt, aber sind ja auch in der U23 jetzt noch nicht so richtig aktiv gewesen. Also so ein bisschen, glaube ich, aber auch bloß einer. Ja, das ist, glaube ich, auch alles noch ein bisschen früh. Genau.
Boah. Hat man
Ja.
da, also hast du wirklich erwartet, dass die von Anfang an in der ersten Mannschaft eine
Nein,
Rolle spielen?
nein, überhaupt
Nein,
nicht. Gar nicht.
darum,
Ey,
deswegen, also.
18 Jahre neues Land. Also, ja,
Ja,
natürlich nicht.
eben, also darum, das hätte mich auch sehr gewundert, also.
Ja. Ja, na, ich war jetzt einfach, also ich kam jetzt sozusagen über diese Offensivsache da drauf, aber dann hätten wir eine Aufstellung. Wenn unsere Wunschaufstellung wäre, dann wäre Möbius im Tor. Wir hätten Neuenberger links, Heber und Müller innen und Najombe rechts. Mergner, Michel und Hyrilainen wären dann das Mittelfeld.
Da und da,
Oh,
ach so, da würde ich, Entschuldigung, aber
ja.
stimmt, Mittelfeld, da würde ich vielleicht auch mit Reiz starten, mal.
Für Hyrilainen dann.
Für wen auch immer, das dann den kannst du jetzt rausnehmen. Aber ich würde da schon auch, wenn er fit ist, vielleicht auch mit Reiz mal starten. Wie gesagt,
Kenne ich.
ist ein Oberligist.
Ja, da weiß ich jetzt zu wenig
Also.
über, da weiß ich tatsächlich zu wenig über das Spielerprofil, aber ich wäre jetzt geneigt, Michel rauszunehmen. Ergibt das Sinn,
Ja,
dass du
dann mach es, ja.
mit Mergner, Reiz und Hyrilainen spielst in der Mitte?
Ja.
Okay. Ja, und dann wäre halt die Offensive, wären eben Atik, Zhukovski und Baas. So.
Ja.
Genau.
Hast immer
Ja.
noch genügend Erfahrung auf dem Rasen, immer noch genügend auch Qualität auf dem Rasen. Da, wie gesagt, nochmal, ist ein Oberligist. Und wenn du den mit der Mannschaft, die wir gerade gesagt haben, nicht schlägst, ja, dann ist sowieso was ganz, ganz Grundlegendes schiefgelaufen. Also,
Ja, das ist wahr, das ist wahr. Ja, was würdest du denn sagen, wie es ausgeht?
naja, ich sehe es wie ein Trainer, der hier mal war. Ich sage, pro Liga erwarte ich eigentlich zwei Tore, also 6-0.
Okay, schreibe ich immer 0 zu 6 aus Balinger Perspektive auf. Ich war bei einem 5 zu 0 für den FCM gelandet. Also das war aber auch ein bisschen gegriffen. Also ich sehe das im Prinzip wie du und erwarte einen klaren Sieg. Fertig. Also einen klaren Sieg, der nicht anbrennt, wo nichts schwierig wird, wo du nicht zittern musst, vielleicht ein frühes Tor, dass das dann gleich irgendwie erledigt ist, so ein bisschen, dass da der Knoten platzt und dann kann das halt laufen. Also das sind meine zwei Wünsche. Ein ordentliches Ergebnis und dass sich keiner verletzt, wäre wichtig. Und dann können wir gerne uns einen schönen Gegner in der zweiten Runde dann zulosen lassen. Aber ich will es hier nicht jinxen, das ist dann Zukunftsmusik, das gucken wir mal, ob das passiert. Aber Sonntag 15:30 werden wir es wissen. Ich werde es sicherlich am TV schauen dann und ja, gehe eigentlich auch davon aus, dass da nicht wirklich was anbrennt. Und Offenbach sollte da, glaube ich, ein guter Warnschuss gewesen sein, sodass das halt so schnell nicht nochmal passiert. Gut, das wäre dann tatsächlich schon das Balingen- und Pokalsegment. Und dann kämen wir zu Sonstiges. Da hab ich nur eine Empfehlung, aber du hast bestimmt das eine oder andere noch. Nee, heute nicht. Okay, na dann empfehle ich
Ich
einfach.
wüsste jetzt nicht, was wir da groß haben könnten,
Ja, ist ja
sollten.
nicht, ist ja nicht schlimm. Ich stolperte vorhin über die Information, dass Jamal Musiala irgendwie wohl jetzt zweimal im Spiel umgefallen ist und irgendwie eine neurologische Geschichte da hat. Das hat mich erstmal ein bisschen erschrocken. Das wäre jetzt so, also aber das ist sozusagen jetzt Beifang vom Mittagessen mal eben durchscrollen so. Da weiß ich auch nicht mehr drüber, kann ich auch wenig zu sagen. Aber was ich gerne empfehlen möchte, ist eine Podcast-Folge des sehr hörenswerten Sport Inside Podcasts. Das ist ja so ein bisschen dieses Investigativformat, was der WDR macht. Die machen eben auch einen Podcast und da, das werde ich auch verlinken in den Shownotes, gab es jetzt ganz aktuell eine Folge, die lautet Nachwuchsspieler, kein Einsatz trotz Profivertrag, und da geht es um die Local-Player-Regelung. Das ist ziemlich interessant. Da kommt nämlich ein ehemaliger Nachwuchstorwart von Bayer Leverkusen zu Wort. Im Podcast wird dann so ein bisschen rausgearbeitet. Also der hat mit 19, glaube ich, 18 oder 19, hat er einen Profivertrag unterschrieben bei Bayer Leverkusen. War aber selbst in der U19 nicht Stammtorhüter. Und es war eben von vornherein klar, mit diesem, das, also das ist ein Local-Player-Ding, damit Leverkusen diese Local-Player-Regelung einhält. Und dann wurde so ein bisschen rausgearbeitet, dass das im Prinzip für den Profifußballer, diesen 18-Jährigen, auch so ein bisschen, also auch das Karriereende letztlich einfach war, weil er eben da geparkt war, aber nicht, also kein Spielzeit bekommen hatte, dann auch irgendwie in der U19 kaum gespielt hat, U23 hat Bayer Leverkusen nicht, und damit war dann im Prinzip das Thema Profifußball für den durch. Gibt da noch ein paar Facetten mehr, ganz interessant. Möchte jetzt auch nicht spoilern, wie es da weiterging, aber da wird diese Local-Player-Regelung einfach mal so ein bisschen angeguckt und auch ein bisschen hintergründiger nochmal betrachtet, wie die sich auch verändert hat und so. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, das wusste ich nicht, aber da habe ich zum Beispiel gelernt, dass ganz am Anfang, als die eingeführt wurde, es egal war, was du für eine Funktion in dem Verein hast. Und dann gab es wohl die Situation, das ist inzwischen total geändert, weil inzwischen ist klar, das geht um Spieler. Aber es gab wohl mal eine Situation, dass wenn du als Busfahrer lange genug in dem Verein warst, dass du einfach also da als Local Player gemeldet warst, auch wenn du nicht Fußball spielst, so, und dann war das irgendwie auch okay. Und dann haben sie das aber relativ schnell eben gekappt. Also ich kann es sehr empfehlen, es ist verlinkt, ist eine gute halbe Stunde, kann man sich anhören. Und ja, spannendes Ding auf jeden Fall. Habe ich ein bisschen was gelernt dabei. Genau. So, das war meine Empfehlung.
Ja, ich hätte vielleicht doch was für, ich meine, betrifft das Thema Frauenfußball.
Ja, gerne.
Sagt dir der Name Laura Freigang was?
Ist es diese Doping-Kontrollnummer?
Das ist diese Dopingkontrollnummer. Und ich muss,
Boah, ja.
ich find's halt krass. Also, Kontext vielleicht dazu noch ganz
Ja,
kurz.
bitte, bitte, weil
Laura
der fehlt mir.
Freigang, also es gibt ja die WADA, also die Weltanti-Doping-Agentur, schreibt ja vor, dass es in allen Sportarten unangekündigte Dopingtests geben muss, soll, darf, kann, wie auch immer. So, und oder auch angekündigte Dopingtests. So, und deswegen müssen ja Sportlerinnen und Sportler müssen ja dann ziemlich detailliert auch angeben, wo sie wann sind, damit sie eben auch antreffbar sind bei Kontrollen. So. Und Laura Freigang hat es geschafft, dreimal so eine Dopingkontrolle zu verpassen. So, also die ersten zwei Male ist das noch unkritisch. Beim dritten Mal, nennt sich Strike, das wird das da wohl in dieser Fachsprache da genutzt. Beim dritten Strike ist es dann so, dass das dann Folgen hat, also dass dann ganz klar gesagt ist, bei drei Strikes gibt es definitiv eine Sperre. Und da ist jetzt die Frage, also das liegt jetzt beim DFB, also die NADA hat das jetzt dann an den DFB übergeben, und der DFB ist jetzt ermittelt da jetzt. So, und da ist jetzt, lässt man sich jetzt wohl auch viel Zeit, weil man wohl noch irgendwelche Sachen prüft. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es krass. Also wenn man da sieht, wie der Fußball da agiert, ja, naja, so nach dem Motto, wir müssen jetzt erstmal ermitteln. Ich hab so das Gefühl, da wird nichts passieren. Und dann im Gegensatz dazu, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es war ja in der letzten Woche war ja Leichtathletik EM.
Ja, das wollte ich gerade erzählen. Das habe ich tatsächlich
So.
mitbekommen, weil meine Frau das hier ständig laufen hatte und informiert war.
Genau.
Und da erzählte
Und
sie mir Owen Ansah, ne, meinst du?
der Owen Ansah, seines Zeichens ja Goldmedaillengewinner über 200 Meter und ich glaube Silbermedaille über 100. Silber oder Bronze, also er hat über 100 Meter eine Medaille geholt und über 200 Meter hat er Gold geholt. So, und der hat das Problem, krass, ja, da ist es jetzt so, es gibt ja auch unangekündigte Dopingtests und da stand dann ein Dopingtester bei ihm vor der Tür, hat geklingelt und Owen Ansah war gerade auf dem Weg zu einem Diamond Meeting, ich glaube in Paris. Und war auf dem Weg zum Flughafen. und hat dann eben auch gesagt, hier, Mensch, kannst mitkommen, bla bla bla, wir machen den Test dann am Flughafen oder wo auch immer, weil er musste los, dass er seinen Flug nicht verpasst.
Und er hatte, glaube ich, vorher auch gerade, war gerade pinkeln vorher, was
Und
logisch
war
ist, weil
vorher
du
gerade pinkeln. Genau, ja,
warst.
genau.
Also, das ist wie bei uns zu Hause, alle nochmal aufs Klo und dann geht's los, sowas.
Und dann reiten wir los, genau.
Genau.
So. Und das gilt jetzt bei ihm, gilt das jetzt schon als verweigerter Dopingtest.
Ja, genau.
Und das kann tatsächlich die Folge haben, dass der 4 Jahre gesperrt wird.
Ja.
Also da siehst du mal, in der Leichtathletik bin ich mal, also ich bin echt gespannt, wie man damit jetzt umgeht. Sowohl bei Ansa in der Leichtathletik, als auch bei Freigang im Fußball. Und wenn die Freigang, ich sag dir ganz ehrlich, wenn die ungezogen davon kommt und Ansa jetzt im Prinzip seine Laufbahn komplett versaut wird, wenn man den jetzt 4 Jahre sperrt, dann ist seine Leichtathletik-Laufbahn vorbei. Müssen wir nicht drüber reden, das ist den Laufen, das war's. Der ist jetzt, glaube ich, 24, dann ist der 8, dann kann der aufhören. Das war's. Der kommt mit nach 4 Jahren nur mit Training, ohne Wettkampf, kannst du vergessen. Und
Ja.
ach, ich glaube, wenn du Dopingsperre hast, darfst du ja, glaube ich, nicht mal trainieren ich sag mal so, öffentlichen oder auf solchen Trainingsgeländen. Also dürfte er, glaube ich, der ist ja an der Uni in Michigan. Ich glaube, der dürfte, wenn er eine Dopingsperre hat, der dürfte ja nicht mal dort trainieren. Also, das ist schon, also, das hat schon richtig krasse Folgen.
Ja,
Und
zerstörst das ganze Leben von dem Burschen, ne? Einfach.
ich bin echt gespannt, wie das ausgeht. Also, beide Sachen. Sowohl im Fußball als auch in der Leichtathletik. Im Radsport wär schon Sodom und Gomorra. Da hätte jeder schon wieder gesagt, ja, guck, das ist alles verseucht, alles Betrüger. Ja, und hier, na ja, auch, na ja, vielleicht war es ja mit der dritten Kontrolle doch nicht ganz so schlimm. Und da müssen wir mal, irgendwie kriegen wir das schon gedreht. Habe ich so das Gefühl. Finde ich total scheiße. Aber da siehst du eben mal, was der Fußball da sich auch für eine Sonderstellung ein Stück weit rausnimmt. Ja,
Naja,
krass.
na,
Echt
wie
krass.
immer, ja, wie immer. Ich kann das kaum gut kommentieren. Also diese Owen-Ansa-Geschichte, die habe ich mitbekommen, weil das lief ja bei uns auch sozusagen in Dauer, also war dauernd Leichtathletik, da war das relativ viel Thema. Finde ich auch krass, also das finde ich wirklich auch krass. Und wir hatten dann hier zu Hause so eine Diskussion über die Frage, naja, welchen Rahmenbedingungen sich diese Top-Athleten dann eben auch einfach unterwerfen. Ja, das ist ja wirklich, also meine, bei dem Owen Ansa ist es ja tatsächlich so, der hätte einen Flug absagen müssen, der hätte einen neuen Flug buchen müssen, das musste er alles selber bezahlen und die sind ja nun nicht Fußballmillionäre, sondern sind auf einem schmaleren Budget unterwegs. Ich glaube, das ist schon, naja, das nimmst du halt in Kauf, wenn du da sozusagen im Spitzensport unterwegs bist, aber ich glaube, das ist schon, also krass einschränkend so. Ne? Das haben wir halt hier so ein bisschen diskutiert und zu der Thematik Freigang kann ich tatsächlich gar nichts sagen, außer, dass irgendwann mal ein Artikel von Mara Pfeiffer, hier der Wortpiratin, bei mir vorbeigeschwommen ist, den ich nicht gelesen habe, von dem ich aber weiß, dass der wohl diesen Fall nochmal recht differenziert wohl auffächert. Und weil ich halt Mara kenne und auch weiß, dass sie grundsätzlich nur gute und solide Sachen macht, habe ich das dann erstmal nur zur Kenntnis genommen und gedacht, okay, dann ist das wahrscheinlich nicht so einfach. Hab den Artikel ehrlicherweise aber auch nicht gelesen und finden jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ja, so, aber dass der Fußball da, naja, sich wieder eine Sonderrolle für sich beansprucht, wundert mich natürlich null. Und dann ist die Kollegin Freigang nicht auch eine Bayern-Spielerin?
Frankfurt.
Frankfurt. Ah, okay, siehst du, na dann habe ich
Frankfurt.
da. Dann siehst du mal, wie viel Ahnung ich habe
Frankfurt.
von dem Thema. Aber es ist
Ja,
wirklich interessant zu
und
gucken, wie das ausgeht. Das stimmt schon, ja.
aber es gibt ja tatsächlich auch, also der Fußball ist ja nicht dumm, ja. Also der sendet ja dann das meiste dann auch Blendgranaten raus. Der Sai Vuskovic vom HSV ist dir bestimmt auch ein Begriff.
Ja, dunkel.
Der ist ja 4 Jahre gesperrt worden. Also es gibt dann schon auch mal Situationen, wo der Fußball eben auch mal zeigt, na guck mal, wir machen ja auch was gegen Doping, ja. Und da wird dann mal einer, picken sich dann mal ein, zwei raus. Es ist ja auch, hat ja auch schon einen bekannteren Spieler getroffen, aber eben nur einen mit Paul Pogba. Der wurde ja auch gesperrt. Aber das ist eben wirklich sehr, sehr selten. Und ich finde, bei 3 verpassten Dopingkontrollen, und der Witz bei Ansa ist ja, also das ist ja auch so ein Ding, da muss man halt auch mal, also da muss auch die WADA, muss da, das ist ein schönes Beispiel, da muss die WADA vielleicht auch mal gucken, wie man da zukünftig mit umgeht mit solchen Sachen. Wenn der Ansa die Tür nicht aufgemacht hätte, sondern einfach nur abgewartet hätte
Ja, dass er wieder sich verpisst, genau.
und der Dopingkontrolleur geht, dann ist es einfach nur eine verpasste Dopingkontrolle und dann ist es dieser erste Strike, von dem ich gesprochen habe.
Naja.
Dann passiert da nichts.
Irre,
Aber
oder?
dadurch, dass er die Tür aufmacht,
Ja,
dadurch,
Wahnsinn.
dass er die Tür aufmacht und dann sagt, ich kann nicht, ist es ein verweigerter Dopingtest.
Naja, vor allem, er hat ihn ja nicht mal verweigert. Er hat ja gesagt, wir können das machen, aber in einer Stunde, ich kann jetzt auch nicht pingeln. Also, weißt du, ich muss
Ja,
los. Was ist los, Digga? Also,
und dadurch ist
ey.
es laut Reglement halt ein verweigerter Dopingtest und damit so. Also das ist jetzt ein Paradebeispiel dafür. Ich hoffe, dass es da wirklich eine vernünftige Lösung gibt, die im Sinne aller ist, ja. Und dass man da jetzt dann nicht auf die, also dass man da jetzt nicht sagt, pass auf, wir versauen dir jetzt die komplette Karriere und du bist 4 Wochen und du bist 4 Jahre raus.
Ja.
Also, das wär schon richtig bitter, ja. Also, boah. Hätte er die Tür zugelassen, wäre nichts passiert.
Naja, das
Das
sind
ist
dann
so bitter,
sozusagen,
ja.
naja, und das ist dann das, wenn du dann irgendwann als alter Mann mal in deinem Ohrensessel sitzt und deinen Enkeln von deinem Leben erzählst, dann erzählst du, und an der Stelle hat sich mein Leben komplett verändert, einfach nur, weil ich die Tür aufgemacht habe. Wenn er Pech hat, ja. Hoffen wir mal nicht, dass es so kommt. Weil die sportlichen Erfolge waren schon halt cool auch zu sehen und so. Genau. Apropos, parallel zur Leichtathletik-WM, EM,
EM,
fand ja auch die Schwimm-EM statt.
ja.
In Paris, und an der Stelle fällt mir, weil das auch einen Magdeburg-Bezug hat, noch ein Doku-Tipp ein, nämlich Planet Bernd findet man bei der ARD. Da geht es
Um den Trainer,
um diesen Schwimmtrainer. Wir haben das, ich
ja.
glaube, vorgestern Abend haben wir das geschaut. In der Hoffnung, auch ein bisschen mehr über den Schwimmsport zu lernen, was nicht der Fall war, weil eben dieser Trainer dort porträtiert wurde. Es ist trotzdem, es ist eine MDR-Produktion, trotzdem eine sehr, sehr lohnenswerte Doku, wie ich finde, weil es eben einfach auch um den Standort Magdeburg geht und um den Typen, der da wirklich viel bewegt hat, der wirklich krass ist so.
Ja,
Und
ja.
man auch nochmal einen ganz guten Einblick auch bekommt in, naja, also im Prinzip die Anforderungen und das Pensum, dem sich die Athletinnen und Athleten da stellen müssen. Da geht es dann eben auch, fand ich auch total krass, ja, da geht es dann auch um ein Höhentrainingslager irgendwo, JWD, irgendwo in der Pampa, wo es dann halt heißt, naja, wir sind hier 4 Wochen, hier ist jeder Tag gleich, so, weißt du, irgendwie. Und ich mir dann so denke, boah, Alter, die bringen wirklich, und das kommt gut rüber, finde ich, in der Doku, die bringen wirklich krasse Opfer, es ist ein krasses Leben, bringen halt wirklich krasse Opfer, auch dann in einem Sport, der ja nun nicht die riesen Aufmerksamkeit immer erfährt außerhalb dieser Wettkämpfe. Lukas Mertens kommt auch zu Wort, der ja so ein bisschen als Lebemann gilt und dann eben auch Privilegien hat. Wie, pass auf, jetzt kommt's, mal einen Döner essen. So, das ist dann so ein Privileg, weißt du, wo ich mir so denke, puh, also ja, aber gut, jeder, also zumindest die Athletinnen und Athleten wählen ja dann auch diesen Lebensweg bewusst, so. Aber das muss man echt wollen. Kann ich empfehlen. Also gerne, gerne reinziehen. Planet Bernd. Das geht, glaube ich, 45 Minuten oder so. Kriegt man also auch ganz gut runter. Genau.
Ja, da war die Isabel Gose auch sehr erfolgreich. Ja? 4 Medaillen, ich glaube, zwei Gold
Richtig.
und zwei Silbermedaillen, glaube ich,
Richtig. Genau.
geholt. Ja, also, es war schon.
Ja. Genau.
Aus Magdeburger Sicht, ich glaube, Florian Wellbock hat, glaube ich, auch zwei Goldmedaillen geholt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also das
Ey, und
war
auch
schon
krass. Ja.
auch die EM war ja, auch die Leichtathletik-EM war ja aus Medaillensicht auch sehr
Ja,
erfolgreich, muss man
stark,
sagen.
ganz, ganz stark.
Ja,
Ja. Und
also.
beim Schwimmen noch eine lustige Anekdote. Ich bin jetzt so ein bisschen Schwimm-Ultra auch geworden, weil ich nämlich eine Kollegin hatte, eine Zeit lang, die war bei uns als Schwangerschaftsvertretung. Und die ist mit jemandem zusammen, also die ist mit einem Schwimmer zusammen, der auch, also einem deutschen Schwimmer, der auch sozusagen dann dort am Start war. Der war letztes Jahr, glaube ich, Brandenburg Sportler des Jahres, weil der eben vor 2 Jahren den EM-Titel dort erringen konnte. Und dementsprechend verfolge ich das jetzt immer auch so ein bisschen. Und gucke zumindest immer so nach den Ergebnissen. Hätte ich mir halt auch nie träumen lassen, dass ich mich mal wirklich für Schwimmen interessiere, so ein bisschen, ohne da große Ahnung zu haben. Aber genau, aber der Kollege hat da leider nichts gewonnen. Er ist auf 50 und 100 Meter Brust unterwegs. Aber da hat es, glaube ich, einmal zu einem vierten Platz gereicht. Und naja, ich meine, Finale war er halt immer, ist auch geil. Aber ja, insgesamt muss man schon sagen, also tolle, tolle Leistung, Top-Leistung. Und um
Ja,
nochmal auf die.
Zehnkampf war super. Zehnkampf war super mit Gold Neubauer und Neugebauer und Silber Kaul. Das war halt auch schon ziemlich cool. Also vor allem, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die laufen ja, der Abschlusswettbewerb bei den Zehnkämpfern sind 1500 Meter.
Das haben wir, glaube ich, geguckt, ja.
Und der Neugebauer ist ja auch, ich sag mal, ja, schon, du siehst ja, dass er kein Läufer ist. Ja, er hat auch eine Statur, die ist in keinster Weise entspricht, die irgendwie einem Läufer. Und der ist wirklich ins Ziel gefallen. Der war so fertig. Der ist 2 Meter, also der Lauf hätte nicht noch 10 Meter länger sein dürfen. Der wäre nicht über die Ziellinie gekommen. Der ist
Ja,
wirklich
krass.
2 Meter vor der Ziellinie ist der schon ins Straucheln geraten und ist dann über die Ziellinie drüber gefallen. So fertig war der. Wahnsinn. Also krass. Und das ist ja, der Reporter hat dann auch gesagt, oder der Kommentator hat dann auch gesagt, es ist halt schon, du musst ja überlegen, der schleppt da 100 Kilo.
Ja, klar.
Reine Muskelmasse, ja, aber
Natürlich.
100 Kilo durch die Gegend. Und da muss der 1500 Meter, weil der Kaul, der ist gut angelaufen. Also, ich glaube, wenn das noch 500 Meter gegangen wäre, hätte Kaul Gold geholt. Und da musst du ja dann auch in einer bestimmten Zeit bleiben, dass du dann eben diese Punkte bekommst, dass du dann, und der hat sich, du hast richtig, der hat sich richtig ins Ziel gewählt und gerettet am Ende. Also, das war schon
Cool.
beeindruckend, das zu sehen. Also.
Ja, sowieso, also da gab es bei der Leichtathletik-WM gab es ein paar Sachen. Da gab es eine Sprinterin aus Italien, glaube ich. Oder Mittelstrecke, weiß ich gar nicht. Ich glaube Mittelstrecke. Die Ja, auch so 10.000 Meter oder so, glaube ich, die dann so
Nein,
auf den
10.000 Meter
letzten.
ist jetzt nicht mehr Mittelstrecke.
Naja, also Marathon ist dolle lang, so habe ich mir das jetzt hergeleitet. Also jedenfalls, ich glaube, also vielleicht erzähle ich auch totalen Quatsch. Auf jeden Fall eine Italienerin, die dann irgendwie da immer so mitschwimmt und dann plötzlich so, wenn die dann schon 8.000 oder was Meter haben, dann macht die da oder 9.000 oder so, dann zieht die da nochmal plötzlich an. Wir haben das gesehen, die ist denen in Grund und Boden gelaufen. Dann gab es da einen Schweden, das war auch ein 10.000 Meter Läufer, so ein Schweden, der hat, glaube ich, also irgendwie nachher das ganze Feld überrundet. Einfach.
Wahnsinn,
So.
Wahnsinn.
Und ich meine, ich laufe ja nun auch, ja, also natürlich ganz anderes Niveau und auch Straße und Hobbyläufe und so weiter und weiß auch so ein kleines bisschen, wie sich so 10 Kilometer anfühlen und wie sich Marathon anfühlen und so weiter. Und ich kann mich auch ungefähr daran erinnern, wie ich mich fühle, wenn ich nach einem Halbmarathon oder beim Halbmarathon so kurz vorm Ziel bin. Also das Letzte, worauf ich da Bock habe, ist so auf den letzten 3 Kilometern halt nochmal einen richtigen Sprint anzuziehen. Und die hat das gemacht, ja, und dieser Typ dann auch. Und also das einfach anzugucken, war schon utopisch, weil die sind ja so schon
Alter.
mit einer unfassbaren Geschwindigkeit, also für normalen Menschen, mit einer unfassbaren Geschwindigkeit unterwegs. Und dann hat die noch einen Gang mehr. Ja, und ich dachte so, Alter, was ist hier los? Also
Der war.
wirklich geil, wirklich coole Athleten und tolle Athletinnen und tolle, tolle sportliche Leistungen. Konnte man sich wirklich angucken. Das war cool.
Der war 20 Sekunden schneller als der Silbermedaillengewinner.
Was, der Schwede?
Ja.
Ja.
Und 44 Sekunden schneller als der Bronzemedaillengewinner.
Ja, das ist völlig geisteskrank.
Boah.
Das war wirklich völlig
Alter.
geisteskrank. Du
Das
musst das Rennen, musst das Rennen nicht sehen haben. Du musst das nicht sehen
ist
haben.
eine
Der ist dann,
andere Liga, Alter.
ja, na, der hat irgendwann das Hauptfeld überrundet. Und ich sag nur so zu meiner Frau, sag mal,
Wahnsinn,
der muss ja jetzt einen
Wahnsinn.
riesen Bogen laufen. Weil das war so eine Traube dann, weißt du, also die sind ja nicht hintereinander gelaufen, sondern irgendwie auch so nebeneinander, so zwei, drei immer nebeneinander. Dachte ich mir, so ist doch total scheiße für den, weil der ja jetzt mehr Meter machen muss. Der muss ja, weißt du, so war dem scheißegal. Also hackt der da durch, ja. Ich dachte so, Alter,
Was?
stark. Muss man nur, kann man nur den Hut ziehen. Kann man wirklich nur den Hut ziehen. Das ist außerweltlich, was sie da leisten. Das ist echt so. Gut. Und damit,
Quiz.
lieber Thomas, endet das sonstige Segment und wir kommen zum Quiz. Ich hatte bei der letzten Folge übrigens den falschen Kartenstapel. Jetzt habe ich wieder den geilen.
Der
Und
war doch gut.
ja, na, der ist ja noch besser. Pass auf.
Naja, das ist ja nun wirklich, ja, mach.
Also, das ist, ja, weil das ist, glaube ich, ein Kartenspiel. Schöne Grüße an Sascha, was dich als Fußballexperten, glaube ich, auch herausfordert. Also, pass auf.
Das Herausforderung ist gut, da weiß ich auch bloß nichts.
Erste von drei Karten, die wir heute machen. Wo war Helmut Kohl
Ja, genau.
1990 während des, pass
Ja.
auf, wo war Helmut Kohl 1990 während des WM-Viertelfinales zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei? Ich kenne die Antwort auch nicht, also diesmal habe ich nicht gespickt.
Keine Ahnung, in Tschechien.
Erster Hinweis, er spielte eher eine beiläufige Rolle. Also
Im Kanzleramt.
nehme ich mal stark an, dass er nicht im Stadion war. Zweiter Hinweis, Doppelgänger mit Doppelkinn.
Okay.
Dritter Hinweis, Namensvetter. Einer parteiisch, einer unparteiisch.
Am Grab von Helmut Rahn, keine Ahnung.
Ich glaube, kann es sein, dass es einen Schiedsrichter Helmut Kohl gab, der das Spiel. Na, Deutschland, nee, Deutschland,
Möglich.
Tschechoslowakei kann ja nicht sein. Also kann er nicht ein Deutschland
Na,
spielen.
gucke nach.
Ich sage dir die Antwort. Echt krass, die Antwort lautet, also Helmut Kohl war 1990 während des WM-Viertelfinales zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei auf dem Platz. Ey, ich war gar nicht so falsch. Auf dem Platz, denn der Österreicher Helmut Kohl war der Schiedsrichter des Spiels. Siehst du?
Siehst
Wie es der Zufall wollte, hieß 1990 nicht nur der deutsche Bundeskanzler, sondern auch der Schiedsrichter des WM-Viertelfinales Helmut Kohl. Letzterer war allerdings aus der Alpenrepublik angereist. Das Spiel am 1. Juli 1990 endete mit 1:0 für Deutschland. Den Siegtreffer schoss Lothar Matthäus in der 25. Minute per Foul-Elfmeter. Der Weg zum dritten deutschen WM-Titel führte danach über England, 4:3 nach Elfmeterschießen und im Finale am 8. Juli gegen Argentinien, 0:1
So,
durch Andy
siehst du.
Röhme.
Ergebnis, Torschütze und Minute hätte ich gewusst.
Ich weiß, Helmut Kohl, also besagter Helmut Kohl, starb übrigens nur ein Jahr später mit nur 48 Jahren an Krebs. Und Krebs ist ein Arschloch. So. Zweite Frage. Das könntest du. Nee, das weißt du auch
Das
nicht.
sind Fragen, da bin ich komplett raus.
Pass auf. Das ist doch geil, ist so schön. Mit welchem folgenschweren Ergebnis endete am 26. Juni 1969 das
Ja.
WM-Qualifikations. Pass auf, das WM-Qualifikationsspiel zwischen El Salvador und Honduras?
El Salvador und Honduras, keine Ahnung, 0 zu 12.
Nee, mit welchem Ergebnis? Erster Hinweis. Angriff ist
Ach
nicht
so.
immer die beste Verteidigung.
Boah, wurde es abgebrochen, weil es einen Platzsturm gab?
Könnte so sein, ne? Weil der zweite Hinweis nämlich lautet gestörtes Nachbarschaftsverhältnis.
Ja, dann gab es bestimmt einen Platz schon.
Na, die haben sich garantiert gepelzt oder so. Die haben sich
Oder
bestimmt
die haben sie auf, oder die Spieler haben sie von Rasen gepelzt. Das kann auch sein, ja.
Dritter Hinweis, grenzüberschreitende Wut. Also ich sage, die Spieler haben sich auf dem Rasen ordentlich, haben sich's ordentlich dreckig gegeben.
Ja, gebe ich mit, nehme ich auch.
Ist noch krass, ist noch viel schlimmer.
So.
Das Spiel endete mit einem Krieg. Hintergrund,
Nein.
doch steht hier, Hintergrund war ein schwelender Streit der beiden Nachbarländer, der nach dem Spiel zu schweren Ausschreitungen und in der Folge zum sogenannten Fußballkrieg führte. El Salvador gewann das Qualifikationsspiel mit 3:2, wodurch Honduras aus der WM-Quali ausschied. Die Niederlage führte zu brutalen Übergriffen auf Salvadorianer, die illegal in Honduras lebten. El Salvador reagierte militärisch und flog mehrere Luftangriffe. Der 100-Stunden-Krieg vom 14. bis zum 18.07.1969 forderte ca. 2000 Tote. Auch krass. Da beide Länder ausschließlich veraltete Flugzeuge aus den USA importierten, war dieser Luftkrieg der letzte, der mit Propellerflugzeugen ausgetragen wurde. Aha. Gut, wieder was
Ja,
gelernt?
wieder was gelernt. Sehr schön.
Genau. Und letzte Frage für heute. Für welches Vergehen? Na, es ist Neuzeit, das könntest du wissen. Für welches Vergehen musste der Schwede Andreas Granqvist bei der WM 2018 rund 110.000 Euro Strafe zahlen? Hast du eine Idee?
Ja, ich habe eine Idee.
Ich gebe dir einen Hinweis. Der erste Hinweis lautet:
Ich glaube, der hatte auf seiner Unterhose einen Werbenamen drauf und das ist nicht erlaubt gewesen.
Also, erster Hinweis lautet: der eine rechts, der andere links, beide
Nee,
falsch.
dann war es das nicht. Nee. Nee, keine
Zweit,
Ahnung.
zweiter Hinweis: untragbare Geldstrafe zum Löcherstopfen. Dritter Hinweis: Sponsor mit Sockenschuss. Also hatte der Socken beim Sponsor. Oder die falschen
Ach,
Socken.
der hatte vielleicht seine Stutzen aufgeschnitten und hat dann hinten war ein Sponsor zu sehen. Keine Ahnung.
Na, oder der hat Nike-Stutzen genommen und aber Adidas war der Ausrüster. Pass auf, ich löse auf. Das zweimalige Vergehen von Granqvist bestand darin, dass er falsche Socken trug. Ha! Er spielte mit einem Paar von einer Firma, die kein autorisierter FIFA-Sponsor war. Da der Spieler ein Wiederholungstäter war, brummte ihm die FIFA zweimal 55.000 Euro Strafe auf. Der Kapitän des schwedischen Teams zahlte die Strafe an die FIFA natürlich nicht selbst, sondern bat den schwedischen Fußballverband zur Kasse. Auch krass, ein kroatischer Spieler musste ebenfalls mit 60.000 Euro tief in die Tasche greifen. Und das nur, weil er aus einem falschen Dosengetränk trank. Der Witz dabei, in beiden Fällen erhielten die unerwünschten Marken weltweit große Aufmerksamkeit.
Ja.
Cool, geil, cooles Quiz. Das fetzt. Also wer das auch mal spielen oder sich besorgen möchte, das heißt echt krass, verrückte Fakten und kuriose Geschichten. Thema Fußball. Gut. Dann packe ich die hier wieder ein und
Das ist wirklich krass.
mehr davon dann in der nächsten Woche. Aber dass du halt hier El Salvador und Honduras nicht wusstest, das enttäuscht mich ein bisschen. Aber ich wusste es ja
Ja,
gar nicht.
mich auch sehr,
Aber
ja.
alles gut. Habe ich jetzt eigentlich für das Quiz eine
1969,
Kapitelmarke gesetzt?
ja.
Ah, naja. Aber ja, nur der FCM, der Pöbel- und Bildungspodcast, wissen wir ja. Fein. Naja, das ist eine Bandbreite, die man auch erstmal abdecken muss. Schaffen nicht viele. Genau. Schön. Dann sind wir, glaube ich, für heute gut durchgebacken und auch durch mit der Folge. Wünschen dem FCM natürlich dann am Sonntag maximale Erfolge in Balingen und allen, die fahren, ganz, ganz viel Spaß. Bitte nichts kaputt machen. Bitte keine Joghurt auf Polizistinnen werfen und bitte auch möglichst. Ja, einfach dahin fahren, einen Einzug in die zweite Runde mitbringen, wieder zurückfahren und dann ist alles
6
fit.
Tore bejubeln und wieder nach Hause fahren.
Ja, oder fünf oder jedenfalls mehr
Oder
als der
8.
Gegner. Genau.
Ja, also ein 1-0 wäre schon enttäuschend. Oder ein 2-1 oder ein, also das wäre schon sehr enttäuschend.
Na, man sollte sich da mal nicht blamieren, das finde ich auch. Ja,
Ja.
genau, gut. Dann besprechen wir das nächste Woche nach, das Baling-Spiel, wir besprechen dann Kiel vor. Und ja, gucken wir mal,
Willst du viel? Fahr nach Kiel. Ach nee, Kiel kommt ja her.
ja, willst du viel? Hol dir Kiel. So, haben wir schon mal den Sendungstitel für übernächste Woche vielleicht. Also gucken wir mal. Na gut, jetzt entlassen wir euch aber hier nach ja, reichlichen 1,5 Stunden in was auch immer jetzt gerade noch tut. Wir werden hier in den wohlverdienten Feierabend einmünden und dann, genau, hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder, wenn ihr mögt. In diesem Sinne, hauen Sie rein. Bis denne.
Bis dann. Tschüss.
Heute kommt es von Mexiko!